Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wunderschönen Berlin ist Jens Vautrat und da drüben in München.
Hier ist der Markus Walter. Servus.
Servus, ist ja schön, gell? Wie ist das Wetter bei euch?
Oh, es schneit. Ja, es schneit tatsächlich.
Was? Hier ist ein
Also,
bisschen geregnet, wir haben jetzt so eine Mischung zwischen Regen und dann wieder vollen Sonnenschein. Das ist halt sehr aprillig, wie es gehört.
sind zwar Plusgrade, aber es kommen so ein paar Schneeflocken.
Krasse Sache, krasse Sache.
Wahnsinn.
Abgefahren. Wir haben heute eine kleine Besonderheit in der Sendung und zwar angeregt durch diesen Beitrag auf SEO United zu dem Thema Google Penalty, kann eine Agentur dafür haftbar sein? Habe ich ja auch ein Statement für abgegeben. Gab es dann ja ein paar kritische Kommentare, also nicht unter den Statements, sondern dass man so ein Thema doch vielleicht lieber von einem Anwalt behandeln sollte, weil wir da, ich meine, ich nehme mir einfach mal frei dazu, meine Meinung zu äußern, wenn ich gefragt werde. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich richtig, dass man da unter Umständen mal einen Anwalt fragen kann. Also haben wir uns zur Suche nach einem Anwalt gemacht und haben mit Christian Solmecke einen wirklich sehr guten Interviewpartner für euch gefunden. Wer ihn nicht kennt, er hat einen super guten Vortrag auf dem SEO Day eigentlich zum ähnlichen Thema gehalten, 2013, also jetzt gar nicht so lange her. Und ist auch bester Speaker da aus der Konferenz gewählt worden, weil ich hatte das Glück, ihn anmoderieren zu können und musste auch im Vortrag ab und zu mal vor mich hingrinsen, weil er halt sehr eloquent und auch humorvoll vorgetragen hat. Und wir hatten dann ein kleines Problem, weil er ist diese Woche im Urlaub, deswegen habe ich mit ihm das Interview letzte Woche aufgenommen. Wir hängen das dann einfach als Audiodatei hinten dran. Also die Reihenfolge ist hier wie ganz normal. Wir machen unsere ganz normalen Rückblick. Beantworten eure Kommentare, haben ja noch das Thema mit den Tassen offen. Und wenn wir euch dann verabschieden, geht danach die Sendung nochmal weiter. Also dann nicht einfach ausmachen, weil da noch 48 Minuten dran stehen. Nein, danach gibt es ein saugeiles Interview mit allem drum und dran, was es mit Haftung beim Linkbuilding, beim On-Page gibt, was man bei Verträgen beachten soll und was der Unterschied ist zwischen ich werde wegen Schadensersatz erklagt oder ich habe richtig einen Scheiß gebaut, der auch strafrechtlich relevant sein kann. Auch da gibt es natürlich ziemlich große Unterschiede, die auch eine Wirkung haben. Das ist mein Problem, ob ich jetzt, wenn ich irgendwie 200.000 Euro Schadensersatz zahlen muss, ist das per se ärgerlich. Wenn ich ein Höhnes besuchen muss und kann nicht mehr weg, ist das noch ärgerlicher. Und diesen Unterschied sollte man dann doch durchaus berücksichtigen, wenn man solche Leistungen anbieten möchte wie Negative SEO. Da geht es dann schon in den strafbaren Bereich rein. Aber hört euch das Interview an, es ist wirklich sehr kurzweilig.
Genau, wahnsinnig spannendes Thema. Ich konnte leider bei dem Interview nicht dabei sein, aus zeitlichen Gründen letzte Woche. Aber das macht nichts. Der Jens hat auch selber ein paar Fragen gestellt. Ihm sind selber ein paar Fragen eingefallen. Und ich glaube, wir müssen darauf hinweisen, dass dieser Podcast hier keine Rechtsberatung da bietet.
Nee, das ist er nicht. Das ist einfach nur diese Fragestellung, die, wie gesagt, SEO United ja zu Recht mal aufgeworfen hat,
Genau.
nochmal adäquat hier bei uns zu verlängern und zu beantworten. Rechtsberatung ist es natürlich nicht, aber es ist in der im besten SEO-Haus Soundqualität mit lustigen Knackern, wie ihr von uns gewohnt seid.
Genau, also wenn ihr da irgendwie Beef habt mit irgendjemandem, dann fragt lieber einen Anwalt und verweist nicht auf die Sendung.
Ja, das wir nehmen keine Haftung, definitiv
Aber der
nicht.
Jens, der hat doch gesagt. Okay.
Genau,
Gut.
exakt, cool. Kommen wir zurück. Wir hatten letztes Jahr sage ich schon, aber es fühlt sich schon fast so an. Letztes Mal ja eine spannende Sendung mit Karl gehabt und haben da versucht, ein paar Fragen zu beantworten. Und zwar gab es da auch eine Frage von Viktor und er war mit der Antwort so halb zufrieden und hat nochmal nachgelegt und seine Frage etwas konkretisiert. Und zwar zielt seine Frage ab. Er kann ja noch, ich lese einfach mal vor. Meine Frage mit der internen Verlinkung zielte eher auf Glossarart ab. Bei der vorhandenen Begriffe im Text auf eine andere Seite näher erläutert werden. Also die Frage ist, wie gehe ich mit einem Glossar um? Und meine ganz persönliche Meinung dazu, ich glaube 99% aller Glossare, die ich da draußen so sehe, sind sowas von grottenlangweilig, dass die eigentlich keine Sau brauchen. Das erstmal das. Das heißt aber nicht, dass man nicht einen guten Glossar machen kann. Nur einfach mal ein Glossar zu machen, ist eine blöde Sache und ganz doof ist, wenn die Begriffe dann irgendwie A bis Z mäßig untereinander stehen, weil dann hat die Seite nicht mal irgendein Ziel. Also erste Voraussetzung, ihr braucht pro Begriff, den ihr erklärt, eine Seite. Und dann seht ihr auch schon, wie viel Inhalt da drauf muss. Die muss nämlich seitenfüllend sein. Und dann sollte man sich die Frage machen, was erwartet denn jemand zu finden, der danach sucht? Und dann sollte man natürlich auch eine sinnvolle Antwort geben. Man kann einfach mal schauen, welche Fragen es eigentlich rund um dieses Thema gibt und dann halt auch versuchen, die verdammt beste Antwort dazu zu geben und auch den Titel zu sagen, was ist ein bla 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 schnell und einfach erklärt oder ausführlich erklärt inklusive Video, whatever. Mhm. Also irgendetwas gedenken, dass so ein Glossar auch wirklich Sinn hat, die einzelne Seite wirklich Sinn hat. Und wenn man die dann vorzeigen will und wenn das dann auch für die Nutzer in dem eigenen Portal weiterhilft, also zum Beispiel, Victor hat ja Wasserbetten und wenn dann irgendwie Wasserbetten richtig befüllen, schöne Anleitung drin oder so etwas und dann kann man das auch entsprechend natürlich aus den Produkten heraus verlinken. Aber auch dann nicht einfach ein Wort verlinken aus dem Kontext heraus, sondern dann würde ich sagen, wirklich eine extra Box machen und sagen, weitere Informationen zum Produkt in unserem Glossar, Befüllung einfach erklärt, was sind Mehrkammerbetten, Vorteile und Nachteile etc. Also sinnvoll verlinkt, den Nutzer nicht einfach aus dem Begriff heraus, aus dem Text und er weiß gar nicht, wo er hinkommt, dass er danach zum Glossar kommt. Im Shop könnte er auch denken, er kommt zum Produkt, wenn einfach nur ein Wort verlinkt ist, sondern klar kenntlich machen, hier komme ich zum Glossar und im Glossar selber auch wieder zu sagen, ich verlinke auf passende Produkte. Also zum Beispiel Mehrkammerbetten, da kann man sagen, übrigens hier in der Rubrik XYZ finden Sie auch unsere Mehrkammerbetten jetzt, wenn wir Sie von dem Thema überzeugt haben, warum die wirklich cool sind. Aber auch dann nicht Wörter verlinken, sondern eine Box machen, klar beschreiben, warum man jetzt dorthin linkt und dann dort sauber hinlinken. Dann hat man nämlich auch einen gewissen Usability-Effekt bei der ganzen Sache und nicht nur einfach intern dumpes SEO-Gedöns. Klingt nach Arbeit, ist es auch, aber wird auch den nächsten Panda wahrscheinlich überleben und euch nachhaltig besser machen. Also fangt dann beim Glossar an, lieber mit sehr wenigen Begriffen, die ihr umfangreich erklärt, anstatt zu versuchen 5000 Begriffe. Ihr könnt das Ding ja über Jahre wachsen lassen und immer daran denken, die Artikel auch zu aktualisieren, wenn sich etwas ändert oder zu erweitern. Also lieber langsam und behutsam vorgehen und auf Qualität achten, dann kann man auch aus dem Glossar was machen und dann kann man auch sinnvoll intern zwischen Glossar und Produkten hin und her linken. Das sind jetzt meine zwei Sätze zu dem Thema. Markus, siehst du das ähnlich?
Ja, so ein Glossar ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, weil die Marktbegleiter haben dann vielleicht auch eins und da geht es um ähnliche Begriffe, die dort erklärt werden. Und da muss man sich natürlich so ein bisschen absetzen. Wenn eben jeder ein Produkt erklärt oder ein Wort erklärt oder einen Begriff erklärt, ja, es gibt halt dann, glaube ich, Begriffe, da gibt es gar nicht so viel mehr zu sagen, aber man muss halt trotzdem versuchen, sich von den anderen 3000 Glossaren der Marktbegleiter abzuheben.
Exakt, ungefähr 3000 werden es auch sein, nehme ich an.
Ja, es ist wirklich so.
Genau.
Ja, es ist Arbeit, das stimmt.
Exakt. Wobei, wenn man sieht, wie oft solche mediumgroßen Spezialshops anfangen, wild durch die Gegend zu blocken, ohne Sinn und Verstand, mit welchem Ressourceneinsatz, ohne dass ein kriegerischer Effekt damit erzielt wird, ist schon die Frage, ob es Sinn macht, erklärenden, produktnahen Content, ähnlich eines Glossars oder Ratgeberbereich zu schreiben, anstatt versuchen, wild durch die Gegend zu blocken. Also ohne Ziel. Unter Umständen kann man diese Ressourcen einfach umallokieren und daraus was Sinnvolles machen. Wenn man dann zu 10 guten Begriffen erklärenderweise gut rankt, dann hat man damit auf jeden Fall einen dauerhaften Erfolg, wenn man die dann auch weiter immer aktuell hält. Also dann kann das durchaus auch ein Weg sein, der zum Erfolg führt. Muss man immer abwägen.
Genau.
Genau. So, dann haben wir ja noch unser schönes SEO-Haus Sendung 50 Tassen-Special gehabt. Da haben wir eine ganze Menge Sprüche reinbekommen. Lustigerweise waren ziemlich viele rund um Links, wobei wir jetzt hier nicht dafür bekannt sind, der große Freunde des gehobenen Linkbuilding-Podcasts zu sein. Deswegen haben wir uns für die Sprüche jetzt mal entschieden. Wir wissen nicht so genau, wie viele auf die Tassen passen, aber wenn man erstmal guckt, dass wir ja wissen, die nehmen, die jetzt nicht so linklastig sind und haben, glaube ich, uns für einen Spruch entschieden, der so etwas beschreibt, was einem so mindestens einem Tag einmal passiert, wenn man irgendwo eine Konkurrenzsituation prüfen misst und dann einfach nur denkt, unglaublich, warum rankt der Scheiß? Also, das genau. Passt einfach. Von Sascha, Krenner. An der Stelle, cooler Spruch, kommt auf die Tasse. Wir müssen noch abklären, ich weiß jetzt nicht, wie schnell das geht, mit Katja, wie wir das alles überhaupt machen. Das aber das werden wir bestimmt hinkriegen. Katja ist ja auch sehr hilfsbereit. Dann haben wir noch von Jan, Keep Calm and Rank On. Das, glaube ich, können wir immer gebrauchen. Und dann haben wir noch schlussendlich einen Linkspruch mit draufgenommen. Wir wollten uns auf 3 beschränken, damit die Tasse nicht, die Sache noch irgendwie lesbar drauf ist von Knut. Nicht jeder Link, der glänzt, ist auch Gold. Dann ist auch das Link-Thema zumindest einmal vertreten gewesen an der Stelle.
Genau. Schöne Sprüche, aber wirklich, der eine passt wirklich unglaublich. Warum rankt der Scheiß? Also, wer denkt nicht mindestens einmal am Tag?
Genau.
Das ist cool. Wirklich Wahnsinn.
Supi. Kommen wir zu unserem schönen Rückblick, was so in den letzten 2 Monaten sozusagen passiert ist. Ich habe so das Gefühl, wir werden auch weiterhin ein bisschen Probleme haben mit unseren Terminen, deswegen verspreche ich da gar nicht mehr, dass wir besser werden. Deswegen wird unser 4-Wochen-Rückblick diesmal wieder mal 8 Wochen behandeln. Und zwar haben wir hier einen ganz schönen Beitrag bekommen vom Martin zum Thema Bilder nachträglich komprimieren. Hintergrund war gewesen, dass man sagt, okay, wegen Ladezeit, ich kümmere mich mal drum, dass ich Bilder nachträglich komprimiere, um einfach die Ladezeit zu erhöhen. Und hat dann gezeigt, was da entsprechend passiert. Und man hat sehr schön gesehen, hat er hier auch gezeigt, er hat ein Bild einfach, Bilder nachträglich komprimiert und dann sind die erstmal weg aus dem Ranking. Und dann dauert es halt, bis sie wieder die ursprüngliche Position sozusagen erreichen. Und hätte man das Ganze nicht gemacht, wäre man wahrscheinlich schneller ans Ziel gekommen. Also da einfach ein bisschen aufpassen und schauen, was man macht. Er sagt auch als kleiner Tipp, vielleicht einfach eine neue Bildkopie erstellen und versuchen, damit zu arbeiten, ohne das alte Bild zu löschen, damit die Rankings nicht verloren gehen. Wir verlinken den Artikel, da geht er auch noch auf ein paar andere Themen ein, wie es ist mit Hotlinks und Social Sharing, aber vor allem, wie gesagt, das mit dem Komprimieren der Bilder ein bisschen vorsichtig mit umgehen, weil ihr erzeugt einfach eine neue Datei, die sich einfach komplett neu bewähren muss erstmal.
Genau. Also Fazit, macht's gleich gescheit, optimiert oder komprimiert eure Bilder gleich und dann spart ihr euch das alles.
Genau. Dann haben wir nochmal einen schönen Beitrag gefunden bei gleich mehreren Leuten zum gleichen Thema. Angefangen mit, alle 3 Links kommen natürlich in die Shownotes. Und zwar alles geht ums Thema Geotargeting. Fangen wir an mit Systrix, die haben sich mit auseinandergesetzt, warum Geotargeting wichtig sein soll. Und dann ging es natürlich um das ganze Thema, wie gehe ich mit HREF lang um. Und die haben auch noch gleich einen kleinen Validator dazu zur Verfügung gestellt, dass man das jetzt mal prüfen kann. Und wie gesagt, Wichtigkeit an der Stelle, glaube ich, sollte soweit bekannt sein. Dazu hat dann gleich Ranking Check nochmal was Schönes nachgelegt mit den 5 häufigsten Fehler bei HREF lang. Fehler Nummer 1, Klassiker, brauchen wir nicht, können wir nicht, essen wir nicht. Natürlich ein bisschen blöd, weil wenn Google einem so etwas schon anbietet, alles, was einem Google anbietet und einem die Arbeit leichter machen kann, also Google die Arbeit leichter machen kann, sollte man schlicht und ergreifend einfach umsetzen. Das hilft ungemein. Vor allem bei Sprachen, die in mehreren Ländern gesprochen werden, ist es umso wichtiger, dass man da ganz klar sagt, wo geht das Ganze hin. Fehler Nummer 2, HREF lang nicht auf URL-Ebene implementiert. Das ist der Klassiker, kenne ich auch jetzt schon mehrmals erlebt. Leute sagen, oh, wir haben es implementiert, dann gucken wir hin und sagen, jopp, das ist schön, aber die zeigen jetzt alle auf eure jeweilige referenzierende Startseite. Das ist natürlich nicht so hilfreich.
Ist zwar einfach, aber funktioniert nicht.
Funktioniert so gar nicht, genau. Fehler Nummer 3, die Selbstreferenzierung vergessen. Also ihr sollt natürlich auch immer angeben, für was ihr selbst gerade seid. Möchte Google haben, also machen. Fehler Nummer 4, der kann relativ schnell passieren. Falsche Sprache, Länderkürzel, wenn man diese aus dem Bauch raus macht, ist das ein bisschen blöd. Für Sprache wird halt, wird ein anderer ISO-Code verwendet, wie für die Länderauszeichnung. Die Kollegen von Ranking Check haben gleich beide referenziert, also das mir auch schon persönlich auf die schnelle Fehler unterlaufen, ist etwas ärgerlich, muss man aufpassen. Es ist halt, man redet hier mit der Maschine, man muss einfach genau sein, nimmt es auch sehr genau. Fehler Nummer 5, keine generische Sprachversion. Auch das Klassiker, also irgendetwas sozusagen für den Rest angeben, macht auch nochmal Sinn, damit man den Rest sozusagen abgenudelt hat, wenn er dann für einen wichtig ist. Dann haben sie noch ein bisschen die Hall of Fame eröffnet, von dem, wer es jetzt so in Deutschland am besten umsetzt. Und haben gemeint, so viele waren es nicht, die es richtig hingekriegt haben.
Genau, und das Abgefahrene, der Eogan, der hat wirklich danach gesucht, wer das einwandfrei umgesetzt hat, richtig umgesetzt hat und weitestgehend korrekt umgesetzt hat. Und er hatte wirklich Schwierigkeiten, Beispiele zu finden in Deutschland. Und das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und das sieht man jetzt auch im nächsten Schritt. Hat auch moss.com dazu was geschrieben. Also man könnte ja fast meinen, die haben von Ranking Check abgeschrieben. Stimmt natürlich nicht. Und die beginnen einfach auch mit einem Kuchendiagramm, wo da steht, wer das href lang Tag korrekt implementiert hat. Und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Ganz spannend. Und Moss.com macht das Ganze natürlich ein bisschen ausführlicher und zeigt wirklich auch, was man achten muss, was überhaupt bedeutet und gibt dann gleich noch einen Guide mit. Sehr spannend. Da steht wirklich nochmal alles drin zum Thema href lang. Wen es irgendwie betrifft, unbedingt durchlesen. Absoluter Lesetipp.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall und wie gesagt, ist halt auch ein bisschen Pain in the Ass Thema, weil hier halt sehr genau implementiert werden muss und Fallstricke doch an vielen Ecken einfach lauern, vor allem wenn man denkt, ah, mache ich mal so kurz nebenher.
Ja, das finde ich auch. Ich meine, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema auch, weil man auch als Suchmaschine dabei helfen kann, seine Inhalte korrekt in den verschiedenen Lokationen auszuspielen. Aber das Thema ist echt nicht easy. Also das ist, also muss man sich wirklich mit dem Thema beschäftigen und kann ich mir schon vorstellen, dass das viele falsch machen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Thema, was auch einige Leute gerne falsch machen. Und jetzt nochmal glücklicherweise nochmal sehr ausführlich von Malte getestet wurde. Und zwar, welcher Linktext wird wann gewertet? Das ist immer die Frage, erster Linktext und zweiter Linktext. Also ich linke auf das gleiche Ziel von einer Website aus und und dann ist die Frage, welcher Linktext zählt. Also wir wissen ja schon seit einiger Zeit, dass nur der erste zählt und da war von Malte die erste Frage, ist das denn immer noch so? Und dem ist so. Also wenn ich zwei Textlinks drauf habe, zum Beispiel in der Hauptnavigation, weil die oben horizontal ist, in sehr kurzen, sowas wie News, und drunter schreibe ich dann nochmal ausführlich Auto-News oder Sportnachrichten, dann zählt nur oben der relativ unbeschreibende Linktext News. Das ist blöd, weil ich natürlich nicht die wichtige Ankerinformation mitnehme. Mhm. So, wenn ich jetzt den ersten Link auf NoFollow setze, weil ich möchte, dass Google den zweiten nimmt, dann sagt sich Google Edge Badge und nimmt gar keinen. Das ist nämlich eine Fehlimplementierung, die ich jetzt schon öfters gesehen habe. Die Leute sagen, oh, wir haben einfach den ganzen Kram auf eine Follow gesetzt, weil wir wollen, dass die unten den lesen. Das macht Google aber so nicht, also bitte lassen. Das ist eine sehr blöde Idee. Also eigentlich eine gute Idee, aber nur Google macht es halt so nicht, wie man denkt. Und hier Quorum Operandum getestet, funktioniert leider nicht. Spannend fand ich dann, wenn das erste ein Bild ist, mit mit überhaupt keine Information und einen Textlink, dann wird der zweite, da wird nämlich der Textlink genommen. Wenn ich ein Bild nehme und vergebe einen Alttext und habe noch einen oder einen Titel und habe noch einen Textlink, als zweiten Link wird ebenfalls der Textlink genommen. Das ist auch etwas ärgerlich, wenn man sagt, ich mache nochmal irgendwo Bilder rein und mache dort beschreibenderen Text rein und der ist ja als erster, dann nimmt Google dummerweise trotzdem den weniger beschreibenden Textlink. Damit kann man also auch nicht tricksen. Es bleibt dabei, wir müssen sinnvolle Textlink-Links vergeben oder halt den Textlink weglassen. Ansonsten kommt die Information nicht an. Bei Bild mit Titel und Alt kam sowohl Titel als auch Alt-Information an. Das ist natürlich jetzt auch sehr spannend. Kann man sich einfach in Ruhe nochmal durchlesen. Er hat auch noch genau geschrieben, was passiert bei On-Clicks und so weiter. Aber ich denke, es ist halt einfach ein sehr spannendes Ergebnis.
Genau, also man kann kurz festhalten, wenn vor dem eigentlichen Textlink das Bild auch verlinkt ist, dann zählt trotzdem der Textlink
Genau.
und nur der Textlink.
Exakt.
Aber was ist jetzt, also da mit dem Link-Juice,
Das.
schmälert sich dann der trotzdem? Also ich meine, also man kennt das ganze Thema ja von eben halt die ganz normalen Übersichtsseiten, wo man Teaser abbildet. Und die Teaser bestehen ja oft auf. Also aus einem Bild auf der linken Seite und auf der rechten Seite hat man Headline und ein bisschen Text.
Das hat er hier in dem Test nicht getestet. Da stelle ich mir auch den Testaufbau ziemlich schwer vor. Also wir haben einen ähnlichen Test mal durchgeführt vor 2 Jahren. Also ein lustiger Mensch, der seine Bachelorarbeit bei mir geschrieben hat, hat er noch ein paar andere Sachen getestet. Wir hatten zum Beispiel noch getestet, was passiert denn eigentlich, wenn ich ein Area verlinke, also so ein, du weißt, eine Image-Map und lege ein Area drüber, dann habe ich ja auch Linkflächen drauf. Und da haben wir auch versucht, Titles zu vergeben für die Linkflächen. Und da kam keine Ankerinformation an. Das war vor 2 Jahren. Also ob das jetzt noch ist, müssen wir nochmal testen. Aber da kam damals keine Ankerinformation an. Ansonsten hatten wir die ähnlichen Ergebnisse wie hier auch. Aber was schwer zu testen ist kommt, wie es mit dem Link-Juice aussieht.
Genau, weil das ist ja schon spannend, wenn man irgendwie 50 Teaser auf der Seite hat. Also nur 50 Teaser, gehen wir jetzt mal davon aus, ob dann Google 100 Links wertet auf der Seite oder
Also
nur 50. Und ja.
meine ganz persönliche Theorie aus der Art und Weise, wie eine Suchmaschine arbeitet, aber nur Theorie, ich habe sie nie geprüft. Das sind nur meine 2 Gedanken und die darf jetzt jeder zerreißen und darf auch jeder komplett eine andere Meinung zu haben, weil ich habe gar keinen Beweis. Also, meine reine einfache Theorie ist, dass Google die zusammenfasst und einfach nur als einen Link nimmt, weil die einfach wahrscheinlich, also es macht ja keinen Link, also es würde aus Suchmaschine, also andersrum. Ich habe eine Seite als Suchmaschine und die crawle ich. Und das nächste, was ich mache, ist, dass ich die Links extrahiere und rüber an meinen Anchor-Server gebe, der danach wiederum den Crawler neu losschickt und die Linkberechnung durchführt. Also so wie zumindest war es damals bei der Fast so implementiert, dass halt Anchor-Server getrennt war vom Hauptserver. Und wenn ich die Informationen dann, also wenn ich die Links extrahiere, macht es keinen Sinn zu sagen, oh, das ist ein Bild, das ist das zweite und ich nehme den Linktext erst gar nicht mit, sondern ich sage einfach beim Extrahieren der Seite, aha, den Link habe ich schon mal, also ignoriere ich den komplett. Dann spare ich nämlich Ressourcen. Das ist auch der einzigste Grund, warum ich glaube, dass Google einfach nicht 2 Linktexte mitnimmt, weil die sagt, ist die gleiche URL, die habe ich schon, die kann ich missachten. Also wenn ich das so programmiere, brauche ich beim Parsen einfach weniger Ressourcen und habe später auch weniger Ressourcen in meinem Anchor-Server zur Verfügung. Dann kommen schlicht und ergreifend weniger Links an, aus der reinen Performance-Sicht einer Suchmaschine. Das kann aber auch absoluter Humbug sein, was ich gerade erzählt habe. Wie gesagt, das ist nur, was mein kleines Spatzenhirn sich dazu gedacht hat. Wenn man auf
Logisch
Nummer,
klingt, Jens.
genau, wenn man auf Nummer sicher gehen will, einfach die Links reduzieren. Dann hat man einfach nichts mehr zu interpretieren.
Genau.
Dann ist man auf der ganz sicheren Seite und lässt man keinem eine Wahl. Wichtig ist, hat er auch noch durchgetestet, dass man mit einer Sprungmarke immer noch 2 Linktexte vergeben kann. Also ich hänge halt hinten einfach nochmal ein Gatter 1, Gatter 2 dran oder irgendetwas, dann kann ich auch den zweiten Linktext übertragen. Aber dann habe ich auf jeden Fall auch wahrscheinlich 2 gewertete Links, weil sonst würde der Linktext ja auch nicht ankommen. Das hilft generell. Aber wie gesagt, das erhöht auf jeden Fall die Anzahl der Links, weil wenn beide Linktexte ankommen, wird auch der Link-Juice irgendwie wohl mitgibt. Das wird ja sonst überhaupt keinen Sinn mehr machen. Aber auch das nicht getestet, aber das liegt noch naheliegender als meine vorhergehende pseudotiefe Herleitung, die ich da abgegeben habe.
Alles klar, wir können es hier nicht ja, ne beweisen und. Wir
Genau,
stellen es
das.
einfach nur mal, oder wir geben es euch einfach nur mal mit als immer die Überlegung. Wenn da jemand mehr weiß, gerne in die Kommentare.
Genau, es gab ja, ich habe jetzt den Link gerade nicht da, aber es gab ja auf dem SEO-Book mal einen sehr, sehr schönen Artikel, wie man damit umgeht, dass man den so ein Teaser-Bild, Text etc. gut zusammenfassen kann und am Ende nur noch einen Link hat, aber trotzdem die einzelnen Bereiche klickbar sind. Das war irgendwie, den hat man auch mal verlinkt bei irgendeiner früheren Show. Das hört euch einfach mal nochmal alle an und irgendwann kommt das. Ansonsten, wenn einer von den SEO-Book-Leuten zuhört, ihr könnt den Link ja einfach nochmal in die Kommentare knallen, dann haben wir den auch wieder.
Genau. Und dafür gibt es auch eine Tasse.
Dafür gibt, da muss man Katja fragen, aber kriegen wir bestimmt irgendwie organisiert. Dann haben wir gesehen bei Pip, der hier geschrieben hat, dass jemand wohl gefunden hat, dass ein Rel Publisher Tag zum Display eben des entsprechenden Firmenlogos geführt hat. Hat hier ein Beispiel von Wimdu. Ich glaube, die machen irgendwas mit Ferienwohnungen oder so. So privaterweise gedönst, genau. Sowas wie Airbnb nur auf anders. Und hat gleich die Frage aufgestellt, mal gucken, wie lange Google das testet und ob sie es jemals einführen, weil zieht ja auch, er ist ja sehr kritisch bei allem, was Google betrifft. Ist ja auch schön, dass da einer viel kritisiert und er sagt dann gleich, mal gucken, wie das dann aussieht, wenn eine Seite voll ist mit Werbung und man das Risiko hat, dass durch die bessere optische Darstellung dann Werbeklicks flöten gehen. Immerhin müssen die Kollegen ja Geld verdienen, weil sie haben ja noch nicht so viel. Aber
Ja,
nichtsdestotrotz
das, ja.
mal gefunden, mal gucken, was passiert.
Genau, ich habe diese Integration bisher noch nirgends gesehen. Aber
Schön wär's.
ja, dann werden die SERPs, glaube ich, sehr bald sehr bunt, wenn es wirklich, also wenn sich das wirklich durchsetzt. Ich glaube es nicht.
Ja, das muss man sehen, aber vielleicht im nicht kommerziellen Bereich oder so, aber ich glaube auch da, wo viel Werbung verdient wird, hat Google eigentlich wenig Interesse daran, wahnsinnig viel zu ändern.
Genau. Okay.
Genau. So, dann nochmal eine schöne Geschichte, die ein bisschen passiert ist. Und zwar hat hier Marcel Schreppel sich mit dazu bewogen, eine Richtigstellung zur aktuellen Berichterstattung zu geben. Da gab es wohl einen lustigen Bericht auf N24. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt ja auch einen kleinen aktuellen Fall nochmal mit dem elektrischen Reporter, wo es ähnlich geht, wo doch das ganze SEO sehr stark auf das Thema Link Building zusammengefasst wird und dann gesagt wird, Google geht ja massiv drin vor, also es ist soweit alles richtig, aber zu sagen, eine ganze Branche ist hier gefährdet und vor allem die ganze Branche wird aufs Linkbuilding reduziert, hat er sich so im Großen und Ganzen hingestellt, ist etwas ja, kurz gegriffen und vor allem geht Google halt nicht gegen SEO-Dienstleister vor, sondern gegen Spam. Das ist nicht immer deckungsgleich, also in den meisten Fällen auch eher nicht. Dementsprechend hat er sich hier ein bisschen echauffiert. Ich glaube, zu Recht. Ich sehe das Thema auch etwas kritisch, wie das gerade in der Presse behandelt wird. Aber das haben wir ja auch von den letzten zwei Sendungen ein bisschen thematisiert. Problem ist halt, außerhalb von SEO fallen halt hauptsächlich die Linkbilder auf, weil die halt mit den Leuten in Kontakt treten und entweder ihre Seiten zuspammen oder die halt mit sinnlosen Anfragen nerven. Die Leute, die irgendwie On-Page-mäßig versuchen, Leute weiterzubringen, die fallen der Bevölkerung halt nicht auf.
Ja, richtig. Und eben also die Außenwirkung von SEO ist halt oft, ah, dieses SEO, ihr kauft doch Links. Das ist leider immer noch so. Und das ist eben halt oftmals das Einzige, was die Leute über die SEO-Branche wissen. Und es ist einfach zu wenig und es ist zweitens auch schlichtweg falsch.
Genau, aber ich glaube, wir werden uns da einfach noch eine Zeit lang mit leben müssen, bis die gelangweilte Presse da draußen, ich meine, ich weiß sowieso nicht, warum sowas eine Meldung auf N24 wert sein soll, elektrische Reporter verstehe ich ja noch halb. Da ist ja natürlich umso schlimmer für jemanden, der sich mit dem Netz auseinandersetzt, dass er dann ein Thema so dermaßen falsch darstellt. wie es gar nicht mehr geht. Vielleicht hast du das gesehen.
Ich hab's gesehen, ja.
Ist auch echt super peinlich. Ich weiß auch nicht, welche Menschen er da rausgezogen hat dafür. Aber ja, da ist es peinlich. Bei N24 fragt man eher, sind die Hitler-Dokumentationen ausgegangen oder warum müssen die jetzt über Linkbuilding berichten? Wen interessiert denn das, wer N24 schaut? Weil wahrscheinlich sitzen 99% davor und sagen, hä?
Genau.
Und dementsprechend hoffe ich, dass die Presse dieses Thema irgendwann wieder vergisst. Und die sich mit Netzthemen auseinandersetzen, dann eher Niveau auftreten, wie man es auch auf einer T3N trifft oder ähnliches, die da wenigstens halbwegs reflektiert mit dem Thema umgehen und sich dann auch sinnvoll damit auseinandersetzen und auch verschiedene Seiten betrachten. Und dann, aber bis dahin müssen wir damit jetzt einfach leben, aber bleibt für uns einfach wichtig, sind wir wenigstens nett zueinander und dann klappt das auch.
Genau, Schuster, bleib bei deinen Leisten. N24 ist ja so viel zum Thema Qualitätsjournalismus an der Stelle.
Ja, ich glaube, die wurden auch ganz schön ausgedünnt.
Ja.
Wir müssen mal schauen, ob die selber mal irgendwann Links verkauft haben. Ich meine, man trauen ja den Leuten alles zu, wenn sie. Schauen wir mal. aber habe ich nie geprüft, keine Ahnung. Also, ja. Dann. Natürlich, um bei dem Thema Links zu bleiben, gleich die andere Seite, die Leute so ein bisschen rumnervt, ist das Thema unnatürliche ausgehende Linkswarnungen. Da hat sich Stefan mit auseinandergesetzt von den Trust Agents. An der Stelle einen schönen Gruß an Stefan, den habe ich ja letztens getroffen, weil wir ja gerade zusammen an der Hochschule Darmstadt unsere Kurse geben. Und er hat mit schön gemacht, was mache ich denn eigentlich, wenn ich so eine Warnung bekomme, muss ich dann was tun und wann kann mir so etwas passieren? Ich meine, Klassiker ist natürlich, Google versucht so etwas automatisch zu erkennen, das heißt, nicht alles, was die anmahnen, muss auch wirklich ein unnatürlicher Link sein, aber wenn Google es glaubt, sollte ich halt dummerweise trotzdem handeln. Also nur weil einer nichts verkauft hat, heißt es nicht, dass er nicht handeln muss, weil es kann durchaus negative Auswirkungen auf das Ranking in Google haben, auch wenn es vielleicht erst ein bisschen später kommt. Was kann dazu führen, ist klassischerweise fehlende Relevanz zwischen Seiteninhalt und Linkziel, also der Klassiker blabla, schöner Blog und dann linkt man halt einfach irgendwo hin, was eigentlich mit dem Inhalt nichts zu tun hat, dann hat man in der Regel aber schon selber, wenn man so etwas tut, gewusst, was man da tut und sicherlich auch irgendwas dafür bekommen, sonst hätte man den Kack nicht gemacht. Aber was natürlich passieren kann, wenn man nicht für zuständig ist, sind natürlich Klassiker im Kommentarbereich. Gerade wenn der dann auch noch lustig aufgebaut ist und Google den vielleicht gar nicht als Kommentarbereich erkennt. Im Forenbereich kommt es natürlich häufiger vor, auch wenn man aufpasst und der Admin normalerweise sich Mühe gibt, aufzupassen. Dann sollte man einfach gucken, dass man da was tut. Einfachste ist, den Link löschen. Wenn man sich nicht unsicher ist, gerade beim Forum und sagt, naja, eigentlich ist er ja legitim an der Stelle, aber Google Mobber trotzdem, dann halt auf nur Follow setzen. Dann ist der Beitrag immer noch in sich schlüssig, aber man hat das Problem mit Google auf jeden Fall gelöst. Und dann sollte man sich halt auch mal prüfen, ganz gezielt in seinem Forum, weil die geben einem ja nur Beispiele mit, was habe ich denn an Links, die auf kommerziellen Seiten gehen und vielleicht einen harten Anker haben, oder auch wenn es nur die URL ist, sicherheitshalber gerade als Forenbetreiber, so doof es klingt, dann lieber den Kram auf nofollow setzen, wenn man so eine Warnung hat, bevor man sich da Ärger mit seiner Webseite einfängt. Und für den Fall, dass dann derjenige meckert, dann hat er da bestimmt einen anderen Ziel gehabt, als einen sinnvollen Beitrag zu schreiben, dann könnte er euch gleich nochmal mit dem auseinandersetzen.
Genau.
Das dazu. Hatten wir übrigens auch schon bei Kunden, die geblockt haben und es im Kommentarbereich hatten und nein, die hatten keinen Standard WordPress, die haben sich was selber zusammengeklebt und da hat Google offensichtlich die Trennung nicht hingekriegt, sauber. Und die waren da ganz schön bespammt, weil die überhaupt keine Ahnung hatten, dass sie damit sowieso irgendwelche Probleme kriegen. Und dementsprechend war das da auch wirklich notwendig aufzuräumen. Also sowas passiert durchaus. Genau. So. Dann etwas Kleines, das hätten wir auch fast schon zum Thema oben packen können mit der Berichterstattung, aber es gab ja hier, und das ist das Thema, wo man sagen kann, Kinders, passt auf mit eurer Zeit, die sollte euch was wert sein. Auch auf Heise stand, dass Google gegen Suchmaschinen-Spam-Netzwerke vorgeht. Da stand es übrigens zum Glück nicht gegen SEOs, sondern Suchmaschinen-Spam-Netzwerke ist an der Stelle korrekt formuliert. Nichtsdestotrotz war der auch etwas tendenziell geschrieben, der Artikel, und unser aller Freund Karl hat sich dann genötigt gefühlt, bei Heise im Forum dazu ein Statement zu schreiben, und das war es auch seiner Meinung und auch aus meiner Meinung nach nicht ganz korrekt sein soll, beziehungsweise vor allem, was in den Kommentaren abging und was da nicht korrekt war, weil dieser Artikel war eigentlich soweit in Ordnung, aber die Kommentare waren dann klassisches SEO-Hating, was man bei Heise übrigens vermuten kann. Das sind die Leute, die immer noch denken, nach dem CD-Brenner wurde nichts Neues mehr erfunden. Aber wie gesagt, Karl hat sich genötigt gefühlt, da mal eine Klarstellung zu machen, hat ihm aber nichts genutzt, weil er wurde dann gleich von 50.000 Trollen zu Tode getrollt. Kinas, sowas könnt ihr einfach lassen. Wir müssen einfach damit leben, dass die Wahrnehmung draußen so ist, wie sie ist, und geben wir einfach Mühe, durch unser Auftreten daran zu arbeiten, dass sich das im Laufe der Zeit ändert, aber das kriegen wir nicht durch einfache Argumentation hin. Das müssen die Leute einfach erleben. Genau. Hast du es gelesen?
Nee, ich hab's nicht gelesen.
Zu lustig. Aber nur an einem verregneten Sonntag machen. Also ist so ein bisschen. Wir verlinken es euch einfach. Sehr, sehr spannend. Cool. So, dann haben wir etwas zum Thema, was man ja macht jetzt anstatt Linkbuilding, ist ja Content Marketing, und die Kollegen von TextProvider haben dann gleich mal gesagt, hier sieben Todsünden im Content Marketing, und haben gefragt, okay, Nummer eins sozusagen, klassisch, haben alles angelehnt an diesen Todsünden. Erste sozusagen Hochmut nach dem Motto, ich bin so cool, ich filme meinen Content und dann live und dann klappt das schon, und vergesst einfach das Seeding. Das funktioniert meistens eher mit sehr geringer Performance. Das heißt, man sollte schon wissen, für wen man den Content macht, und dann den Leuten auch innerhalb dieser Leute bekannt machen. Eben sieben, wenn wir mal die Fachbegriffe kurz erklären wollen. Ohne Seeding wird meistens aus so einer Content-Marketing-Aktion nicht so ganz viel. Punkt 2, Habgier meint vor allem damit meines zu werbelastigen Content, also gleich irgendwie mit der Verkaufskeule um die Ecke kommen, macht auch meistens wenig Sinn. Wobei man sagen muss, es kommt drauf an, wie man es verpackt. Also auch der lustige Edeka Supergeil ging ja nur um deren Produkte und man fand es trotzdem lustig. Aber man konnte im Video auch de facto nichts kaufen. Also das heißt, man muss hier schon die richtigen Maß finden. Nummer 3 haben sie genannt, Völlerei. Da meinten die vor allem an der Nutzermasse verschlucken. Das ist hier gemeint nicht hoch, so viel Traffic und Seite ist weg. Das kann man ja noch klären, kann man ein bisschen Blech dazustellen, dann klappt das schon wieder. Aber hier eher das Thema nicht klar fokussiert. Also man sagt einfach, ich versuche einfach etwas zu machen, was wirklich jeder toll findet. Okay, klappt vielleicht im Fall von Edeka, aber auch da wird es nicht jeder voll toll gefunden haben. Also man muss schon sagen, wem soll dieser Content schmecken, und dann muss der Content auch entsprechend dafür aufbereitet sein. Also man kann ja auch ein Seeding jetzt machen zum Beispiel. Es gibt ja dieses schöne Beispiel von Kauf da zu dem Thema Content für freiwillige Feuerwehren mit so einem E-Book-Ratgeber Sicherheit beim Grillen. Weiß nicht, ob du das kennst, das Beispiel, aber ein sehr schönes Beispiel. Und ist halt klassisch auf diese Zielgruppe zurecht gemacht. Das muss jetzt nicht jemandem außerhalb der Zielgruppe gefallen, aber die kann man damit dann sehr gut erreichen. Also klar fokussieren, wen man erreichen will, hilft dann auch massiv beim Sieden, weil wenn man da nichts hat, was der Zielgruppe auf sie zugeschnitten ist, dann wissen die auch nicht, warum sie es eigentlich sieden wollen. Dann ganz wichtig, haben sie jetzt hier Zorn, okay, manchmal muss man gleich auch so ein paar lustige Brücken bauen, um es hinzukriegen. Damit meint sich nicht ergreifend Fachwörter erklärt, geht ein bisschen an die Zielgruppe-Thema rein. Wenn ich jetzt natürlich was für eine gewisse Zielgruppe mache, dann müssen Inhalte so aufbereitet sein, dass sie es auch verstehen. Punkt 5 finde ich sehr gut, Selbstsucht, damit meinen die keine Fehler machen wollen. Es geht hier um Sachen, die bedingt natürlich auf eine Interaktion von den Nutzern abzielen, die man dort erreichen möchte, dass die es halt weiter teilen oder bekannt machen oder verlinken oder whatever. Das heißt, zu viel überlegen nutzt dann manchmal nichts. Manchmal muss man es einfach austesten. Dann macht es einfach Sinn, vielleicht einen ersten Test zu machen und den an eine kleinere Gruppe erstmal zu sieben, um zu gucken, wie gut es ankommt, die Learnings zu machen, zu verbessern und dann weiterzumachen, anstatt sich zu Pseudo zu planen, um dann trotzdem Fehler drin zu haben, weil man wird nicht fehlerlos sein. Hm. Klassiker. Dann natürlich Neid, damit meinen die jetzt so etwas wie Neid auf Erfolg von anderen und einfach eine Kopie erstellen. Das kommt meistens nicht so gut an, vor allem wenn die Kollegen vorher gute Arbeit gemacht haben und das Ding wirklich bekannt war. Also unter uns, man kann natürlich Sachen kopieren, wenn die in der Zielgruppe nicht bekannt sind. Klassischerweise englischer Content, der in Deutschland bei den Zielgruppen nie angekommen ist, da kann man durchaus sehr copylastig sein, wenn man sich mal einen Lazy Day machen möchte, und es kann trotzdem funktionieren. Auf keinen Fall aber jetzt das zweite Supergeil-Video machen, weil das hat jetzt wirklich jeder gesehen und das wird dann so einfach nicht in den gleichen Erfolg gehen und relativ schnell Buchrufe auf sich ziehen. Und ganz wichtig, keine Mühe geben beim Content. Ja, das Ding muss schon nach Liebe aussehen. Immer im Hinblick auf die entsprechende Zielgruppe natürlich, aber sonst wird das Ganze nichts. Das Ganze bei Textprovider geschrieben von Andreas Graf, der ja in dem Bereich auch wirklich Textbroker. Genau, ich habe falsch gesagt, gell? Eieieiei. Das passiert ja bei den beiden ständig. Das ist auch zu viel Namensähnlichkeit, ist auch nicht gut. Also bei Textbroker von Andreas Graf als Gastbeitrag geschrieben. Sehr schön gemacht. Und ja, sind so, glaube ich, die wichtigsten Sachen, die man da beachten kann. Oder?
Ja, also ist irgendwie ein ziemlich kurzweiliger Beitrag. Jemand, wie gesagt, ist auf die sieben Todsünden im Content-Marketing, klingt reißerisch, aber einfach mal durchlesen, es macht auf jeden Fall Sinn.
Ja. Es sind auch immer noch mal schöne weitergehende Inhalte verlinkt innen drin, immer zu den einzelnen Themen, da wo es passt, also wie man per Personas aufbaut, etc. Also da kann man schon schön was rausziehen, also Andreas, üblicher, qualitativ wertvoller, lernhafter Inhalt einfach.
Das stimmt und immer so muss man einfach sagen, er hat einfach recht bei den Punkten. Es ist, ja, oder halt, man sieht es einfach viel zu oft, dass sich die Leute, dass die Leute Content Marketing betreiben wollen, aber sich einfach keine Mühe geben dabei, sondern einfach nur was auf, ja, also auf Deutsch gesagt, rausrotzen. Und man sieht einfach, ja gut, das war jetzt, weil sie einen Auftrag bekommen haben, irgendwas zu machen, aber ja, es ist halt nicht das, was die Leute sehen wollen oder was die Leute fasziniert.
Definitiv. Definitiv. Also da lieber, da muss man auch seine Ressourcen ordentlich einschätzen und gucken, dass man es halt auch hinkriegt. Also dann lieber ein bisschen kleiner springen, die Zielgruppe kleiner machen. Wenn man sagt, ich habe jetzt kein lustiges Video machen oder ich bin eher fachlich veranlagt mit allem, was ich mache, dann versuche ich ein Fachpublikum zu erreichen. Wenn die mich entsprechend bekannt machen, ist es ja auch okay. Also sich beschränken auf das, was möglich ist und das dann gut machen.
Genau.
Exakt. So, dann haben wir hier auf SEO-Traffic gesehen, ein schöner Beitrag, dass Google wohl Produktbilder in den SERPs testet. Mir persönlich sind jetzt noch nicht aufgefallen, aber er hat hier ein paar Beispiele. Ist dir dazu was aufgefallen?
Nee, auch nicht.
Naja, okay. Also Frage an euch und Zuhörern, ist euch etwas aufgefallen? Würde mich ja mal interessieren. Er sagt auch zu Recht, es könnte dann ja vielleicht auch teilweise etwas langweilig werden, wenn dann immer so die gleiche Hose zu sehen ist. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es noch gar nicht gesehen. Fände ich auch ein bisschen irritierend. Dafür gibt es ja auch wieder die Frage, da kommt wahrscheinlich dann Pip gleich wieder um die Ecke, warum denn? Gibt es auch schon bei den Google Shopping-Ergebnissen, als auch warum dann nochmal in den normalen SERPs. Nichtsdestotrotz mal die Aufrufe, wer hat denn sowas schon gesehen? Außer Mario Träger, der das hier gepostet hat. Ist es von Mario selber? Ich hoffe es mal, wenn nicht, einfach bitte in den Kommentaren rummeckern. Mhm. Wenn es so wäre, spannend.
Ja, das ist dasselbe wie auch schon vorhin mit diesem kleinen Bildchen vom Google Plus Publisher Profile. Ich glaube nicht, dass sich sowas durchsetzen wird.
Wir sind da etwas oldschool drauf.
Ja. Genau. Ja, sind wir, Jens, aber ist ja auch manchmal ganz schlecht.
dass die Leute nicht zu viel Bilder mögen. Aber wie gesagt, Google wird sowas ja testen. Und ich nehme an, das war ein Test, was sie da gemacht haben, was er gesehen hat, weil ich habe es leider noch gar nichts vorgesehen, habe mal versucht zu reproduzieren, ging bei mir nicht. Aber wir wissen ja, dass Google durchaus bei kleinen Nutzern irgendetwas testet und ist ja spannend zu sehen. Wenn jetzt nichts kommt, wissen wir wohl, dass die Leute, die SERPs gesehen haben, damit nicht so interagiert haben, wie Google das wollte. Wenn sie es ausrollen, dann sind wir halt zu oldschool gewesen. Genau, so einfach ist das. Dann mal etwas jenseits vom SEO, aber sehr spannend, einfach um ein bisschen mit Inhalten skeptisch umzugehen. Und zwar ein sehr schönes Beispiel, ein Artikel bei Konversionskraft. Und zwar analysiert Eye-Tracking oder Simulation, Mythos oder Wahrheit. Da ging es ein bisschen darum, so ein Thema, wie geht man mit Eye-Tracking-Studien um und wie ist es mit Software, die so etwas simuliert. Und also es ist ein sehr spannender Artikel, ich hänge den einfach rein. Wichtig ist eigentlich ganz egal, wie es ist, dass man bei Eye-Tracking-Studien die einfach nur interpretieren kann, wenn man weiß, wie genau der Testaufbau eigentlich war. Das zeigt er hier sehr schön, dass die Ergebnisse extrem von der Dauer abhängen. Da ging es um die Frage, schauen sich die Nutzer mehr das Gesicht an oder mehr die Überschrift? Und Ergebnis war, sie schauen sich mehr die Überschrift an. Aber das Problem war, wenn die Eye-Tracking-Studie kürzer ist, die haben einmal gesagt, einmal 2 Sekunden und einmal 10 Sekunden, kommt man zu komplett anderen Ergebnissen.
Zwei,
Also,
fünf und 10 Sekunden.
genau.
Nach 2 Sekunden sieht man hier, findet die Headline nicht ganz so eine hohe Beachtung, aber nach 5 und 10 Sekunden ist dort wirklich eine sehr, sehr hohe Fixierung sichtbar.
Eben, das heißt, grundsätzlich bei allen, die wir so an Screenshots bekommen und wenn man die so mal auf die Schnelle liest und oft in Blogs wird es ja nur kurz wiedergegeben, muss man eigentlich, wenn man mit diesen Aussagen arbeiten möchte, wissen, wie lange war die Messdauer? Und das Zweite ist ganz wirklich natürlich auch, wie war das Briefing der Probanden? Also da haben sie jetzt auch gesagt, es ist einfach ein Unterschied, wenn man sagt, bitte schauen Sie mal die Seite an. Und sagen Sie dazu, von Sie halten, oder die andere Briefing war gewesen, sagen Sie uns, also, nee, Entschuldigung, beim ersten haben einfach nur gesagt, die sollen sich die Seite einfach nur anschauen ohne Briefing, aber beim zweiten haben sie gesagt, bitte schauen Sie die Seite kurz an und geben Sie uns danach eine Zusammenfassung, und dann war der Blickverlauf komplett anders.
Genau.
Und auch das ist natürlich etwas, was sehr wichtig ist, dass man halt einfach genau diesen Experimentsaufbau kennen muss, um eigentlich die Ergebnisse zu interpretieren. Ansonsten interpretiert man da wild was vor sich hin oder behauptet irgendetwas, ohne es genau zu wissen. Klingt nach Arbeit, ist es auch. Aber sonst kann man mit den Ergebnissen einfach wenig anfangen oder einfach sehr kritisch sein bei Ergebnissen, wenn man den Versuchsaufbau nicht nachlesen kann.
Super spannend, also wenn ich das sehe. Und da muss ich sagen, ich hätte auch gerne mein eigenes Eye-Tracking-Labor.
Ja, das hat im Frühjahr mal Spaß gemacht bei der Telekom. Wir haben es ja öfters mal gemacht. Das ist an
Okay.
sich etwas, was wirklich, wirklich Spaß macht, wenn man dann sieht, wie verzweifelt Menschen da vor Webseiten sitzen, die einem ja doch offensichtlich so klar sind. Es ist immer, immer wieder erhellend gewesen. Also der Klassiker war einfache Suche, also Aufgabe, Google-Startseite, ein Bild vom Kölner Dom zu finden und damals, als noch die Tabs oben drüber waren, weißt du, Websuche, Bildersuche, News,
Ja.
ich glaube die 3 Stück. Und kein Mensch hat jemals auf diesen Bilder-Icon-Link geklickt. Nie. Und auf die Rückfrage, warum, haben, ich glaube, ich habe da ziemlich viele gesagt, nicht gesehen, weil Suchfeld gesehen haben und da gleich reingeschrieben haben. Und die anderen, zweithäufigste Antwort war gewesen, warum soll ich das tun? Ich weiß ja nicht, was für ein Bild da kommt. Und wir haben gesagt, das ist eine Bildersuche, das steht da nicht, da steht Bilder.
Ja.
Also das ist, selbst so ein triviales Seite wie Google, die damals genau 3 Links hatte und ein Suchfeld, wurde schon missverstanden. Also
War schon zu kompliziert.
war schon zu kompliziert. Deswegen hat Google ja auch Blended Search eingeführt, weil es einfach der Nutzer nicht schreit, wenn er was auswählen muss. Das überfordert ihn einfach. Jetzt mit den Auswählen ist er ganz doof.
Genau.
Ganz, ganz doof.
An der Stelle natürlich noch einen schönen Gruß an den André Morris für also super Artikel. Das ist mal was Spannendes, abseits von der SEO und trotzdem hat es was mit uns zu tun.
Genau, definitiv. Macht Sinn. Dann natürlich eine ganz böse Sache hier auf Search Engine Land gewesen. Berichtet, mittlerweile noch von ein paar anderen Leuten aufgegriffen und wohl auch bestätigt, dass Google die Keywords auch aus den Google AdWords rausnehmen möchte. Also die Keyword-Übergabe auf die Zielseite. Nach dem Motto, jetzt habt ihr halt gar keine Keyword-Daten, guckt, was ihr macht. Ist natürlich ziemlich pain in the ass. Dann kommt natürlich der Hinweis, ja, ihr kriegt die Daten ja weiterhin im AdWords-Account. Ja, fuck, aber wenn ich meine Conversion nicht über Google tracken möchte, sondern mit einem anderen System, dann habe ich hier wieder den Medienbruch drin und kann einfach kein Romeo auf Keyword-Ebene berechnen. Fuck, that's it. Ist einfach ein ziemlicher Pain in the ass und ja.
Genau dieses Thema hatte ich gestern oder vorgestern auf Google Plus angestoßen und da haben auch zwei Kollegen kommentiert und haben mir mitgeteilt, dass man trotzdem die Conversions noch tracken kann, indem man irgendwas hinterlegt, aber ich bin jetzt auch kein AdWords-Experte und ich habe es auch noch nie gemacht. Angeblich geht es irgendwie, aber ich glaube, du hast recht, man hat immer diesen Medienbruch drin.
Ja, also da können die ja, kannst du den Link ja gerade mal noch zu deinem Post hier rein, da können die Zuhörer das nochmal nachlesen, vielleicht verstehen sie es ja besser.
Ja, also ich habe es nicht verstanden und ja, ich wollte dann da auch nicht weiter kommentieren und mein Unwissen, ihr wisst schon.
Ja, vielleicht haben die Kollegen ja vom SEA-Podcast dazu eine Antwort, die gibt's ja auch noch, die sollten sich damit ja auskennen.
Genau.
Genau. Nichtsdestotrotz glaube ich halt auch wirklich, also ich meine, vielleicht klappt es ja noch, ich meine, man kann ja Analytics mit AdWords verkoppeln und dann kriegt man vielleicht irgendwas rüber. Wie gesagt, da bin ich auch nicht so ganz tief drin. Aber was ist, wenn ich jetzt irgendwie ein Omniture Site Catalyst, ein Econda oder sonst irgendetwas habe? DDD. Und ist, was Google sagt natürlich, ich kann die gebuchten Keyword-Daten durchschleifen. Ja, aber die gebuchten sind ja nicht die geklickten, also. Das ist richtig. Dann auch etwas doof. Deswegen bleibt man fuck you an der Stelle einfach mal die Kernaussage zu diesem Thema.
Ja, Akku, ich danke, Link ist da. Mein Link noch ein und also ich habe es auch nicht verstanden, weil am Ende des Tages will man ja auch an die gebuchten Keywords die Euros dranhängen, die man damit verdient hat.
Exakt.
Und ich habe nicht verstanden, wie das im AdWords-Account funktioniert. Aber vielleicht weiß es jemand.
Das stimmt. Genau, dann sollst du einfach kommentieren, dann sind wir alle schlauer.
Genau.
Vielleicht buche ich dann auch mal ein AdWord, man weiß es ja nicht. Genau, wäre ja mal was ganz Neues. Dann noch eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist, die ich verblockt habe bei uns im Unternehmensblog, und zwar hat Google offensichtlich kleine Änderungen genommen hinsichtlich der Bilder-Rankings in Google News, also bei den Google, nur in Google News, nicht in Google Normal. Und zwar waren da einige Portale, gerade jetzt zum Beispiel Focus, die eine Hölle Reichweite in Google News haben, lustigerweise im Bilderbereich gar nicht vertreten. Ähnliches hat jetzt aber auch NTV betroffen, da haben wir es ja wieder, die Kollegen.
Vorhin, das war N24, gell?
Ach so, stimmt, war N24, ja, das ist für mich so das Gleiche, das ist doch. Also bei den ganzen Hitler-Dokus kann ich die beiden Dinger echt kaum unterscheiden. Ich frage mich, wann ihr irgendwann mal noch da noch so ein Business Case hinten dran legen. Kriegst du vielleicht noch den Hitler-Bärtchen Barttrimmer oder so zur Sendung, keine Ahnung. Und die Zeit, die halt einfach gar nicht da waren, obwohl sie eigentlich auf ihren Seiten nichts hatten, was hindern sollte, dass ihre Bilder irgendwie gefunden werden. Ich hatte ja auf dem SEO-Day dazu auch gesprochen und da war eigentlich nichts Besonderes festzustellen. Nichtsdestotrotz sind die seit dem 26.03. zumindest auf einmal kolossal drin. Vor allem Fokus jetzt auch im Bilderbereich super unter den Top-Playern mit dabei und vorher bei null, also von eins auf dem anderen. Das Gleiche betrifft halt auch ein paar andere. Der Rest, der schon vorher so drin war, ist gleich geblieben. Also offensichtlich hat da Google irgendwas gedreht, um Bilder bei Seiten mitzunehmen, die sie vorher nicht mitgenommen hatten und die sind gleich entsprechend ihrer sonstigen Reichweite stark eingestiegen in der Bilderabdeckung in Google News. Und ein kurzer Check der Seiten hat gezeigt, dass die Seiten selber nichts auf sich geändert hatten. Das wäre auch sehr komisch, weil es bei allen zeitgleich passiert ist. Also es wäre ja auch selten, dass hier mehrere Seiten zeitgleich Updates machen. Das, aber wie gesagt, ich habe auch nichts gefunden, was da irgendwo drauf hingesprochen hat. Das nur zum Thema Google News, auch immer wieder spannend.
Genau, vielleicht sei noch zu deiner Analyse gesagt, die bezieht sich ja auf die Google News-Seite selbst, nicht auf die Blended Search. Bei der Blended Search hast du keine Daten, oder?
Da hatte ich leider keine gehabt, sonst hätte man da auch noch mal nachschauen können.
Aber vielleicht verhält sich es auch ähnlich.
Es ist zu vermuten, aber nicht zu beweisen, leider.
Okay, auf jeden Fall super spannende Sache. Wer sich so ein bisschen mit dem Thema Google News beschäftigt, der weiß, wie diese Bilder auch einfach ziehen. Was das auch für ja, Objekte sind mit einer sehr hohen CTR. Und also, ja, oder wer da einfach nicht auftaucht als Portal oder halt immer nur mit dem Textlink auftaucht und jedes Mal vor dem Artikel, der vielleicht auf einer Top-Position ist, das Bild von einem anderen Portal ist, der verliert einfach sehr, sehr viel Traffic.
Genau. Damit sind wir soweit durch. Wir haben jetzt noch ein Thema hier drin stehen, was ich wirklich wichtig finde, und zwar mal ganz kurz die SMX München zu reflektieren. Ich war ja nur einen Tag da. Du warst ja beide Tage da. Aber ich
Ja.
kann nur sagen, jetzt von dem einen Tag, den ich da erlebt habe, das war sozusagen, ich muss ganz ehrlich sagen, inhaltlich die SEO-Konferenz, die ich mir schon immer mal gewünscht habe. Also das Umfeld war hochprofessionell. Die Vorträge waren sehr strategisch, extrem gut, sowohl im SEO als auch im SEA-Bereich, als auch in den ganzen angrenzenden Bereichen, die drin waren. Es wurde überhaupt nicht irgendwie geplakatet. Es war überhaupt nicht, wo kann ich irgendwie schnell günstigen Erfolg herziehen, sondern es waren wirklich sehr schöne, nachhaltige Strategien, um die es ging. Es hat auch wirklich einen sehr strategischen Fokus gehabt, das Ganze. Also ich war wirklich hinlänglich geplättet und begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja.
Zu Recht, Jens, zu Recht. Also mir ging es ähnlich. Gut für uns Münchner, wir dachten erst, oh, jetzt die neue also Location draußen in Riem. Aber es war genau die richtige Entscheidung. Es war eine super Location. Weil im Hilton war es jetzt schon ein bisschen eng geworden, klar. Es war eine super Location, da draußen in dem ICM. Die Speaker waren toll, also das war ja schon eine ganz vielversprechende Agenda. Da habe ich mich schon richtig auf die SMX gefreut und ja, also meine persönlichen also die Erwartungen wurden auf jeden Fall noch absolut übertroffen. Also ich finde gar keine Worte, es war wirklich eine Hammerkonferenz, es hat super Spaß gemacht. Ich war in keinem Vortrag drin, wo ich dachte, naja, da habe ich mir jetzt ein bisschen was anderes erwartet. Also ganz große Klasse.
Genau, und ich glaube, mit solchem Bild nach außen kann man auch das ganze, die ganze Szene relativ gut vertreten. Also ich glaube, wenn wir so weiterhin auftreten, bisschen mehr, also wirklich Fokus auf die Unternehmen, die abzuholen, mit ihrer Sprache abzuholen, Sachen zu sprechen, die eben die Kollegen dort verstehen, und die mitzunehmen, dann kann man das Ganze auch ein bisschen aus der Schmuckelecke, wo wir ein bisschen reingeraten sind, auch wieder rausholen, weil es ist einfach ein hochgradig strategisches Thema. Hier geht es um inhaltliche Ausrichtungen, um Nutzerbedürfnisse etc., die einfach tief in eine Seite eintragen. Also ich hatte ja lustigerweise einen schönen Vortrag von wegen, wie erkläre ich es meinem Chef sozusagen, zusammen mit jemandem, der das Ganze international für Shell verantwortet hat, der lustigerweise die gleichen Themen hatte und auch gesagt hat, also die Grundbotschaft war ganz einfach, vereinfache einfach massiv, wenn du an deine mit deinen Vorgesetzten sprichst und sag denen einfach, was brauchst du und was bringst du, und versuch das dann auch einzuhalten und erklär denen nicht, was wie wo funktioniert, weil das ist nicht deren Job. Versuche ihnen nur zu erklären, was du von ihnen brauchst, und was sie davon von dir bekommen können. Und dann klappt das Ganze auch. Das ist natürlich mit viel Vorarbeit versehen, wenn man sowas machen möchte. Also wir haben bei unserer Strategie immer so 3 Monate Interviews intern geführt und abgeklärt, wenn wir die Mittel da haben, macht ihr das dann auch? Wenn wir das organisieren, funktioniert das dann auch, und haben uns von allen als sogenannte Neudeutsch Commitment eingeholt, dass die mitmachen, wenn wir ein Go bekommen. Aber dann haben wir einfach ein Programm vorgelegt, das abgestimmt war, und dann wurde das auch umgesetzt und nicht im Nachgang. Also sowas klappt schon. Aber solche Art Themen wurden halt auf vielfache Art und Weise behandelt. Wenn ich nur dieses schöne Thema mit dem Content Creation sehe, von der netten Dame von Wu Wen, glaube ich, habe ihren Namen gerade nicht parat. Unglaublich geiles Ding. Es war wirklich sehr strategisch und wahnsinnig professionell und ich glaube, in die Richtung müssen wir gehen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht so etwas wie so Formate wie jetzt die Campix, die für mich die andere Seite, da sind wir Praktiker unter uns, da können wir super fachlich in die Kleinigkeiten reingehen, aber den strategischen Approach, den haben wir bisher nirgendwo sauber abgedeckt und den haben die perfekt transportiert, also unglaublich. Genau, der Markus hat einen schönen Recap geschrieben. Und dann gibt es noch eine schöne Zusammenfassung, Sammlung aller Recaps, News und Präsentationen. Wir verlinken beides für die, die nicht da waren. Ich kann euch da einige Präsentationen, die da sind, wirklich wärmstens ans Herz legen. Die sind auch so gut verständlich teilweise, sich die mal anzuschauen. Wie gesagt, gerade die von der netten Dame von WooRank lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr.
Auf jeden Fall. Also, ja, also ich muss auch sagen, also wer die Möglichkeit hat, hinzugehen auf die SMX München, nehmt diese Chance wahr.
Auch von den
Ich kann es nur.
Speakern einfach unglaublich, was da auch. Also ich persönlich sage auch, ich brauche jetzt, man braucht sich wirklich nicht mehr nach Amerika zu bemühen. Also bei dem, was sie alles eingeflogen haben, besser können die es da auch nicht machen.
Das stimmt.
Und dann ist der Preis auch sehr gut gerechtfertigt, weil allein schon so ein Flug kostet ja mehr als da dann das Ticket.
Genau.
Genau, dann sind wir damit fertig. Fokusthema, wie gesagt, kommt danach, jetzt kommt noch ein bisschen die anderen Sachen, also kleine geänderte Reihenfolge. Ihr habt wisst, erinnert euch an den Anfang, und zwar 4 Wochen Ausblick, was kommt. Wir haben ja so die SEMSEO, die jetzt am 8. 9. Mai kommt, die ja so einen Fokus bisschen, letztes Jahr ein bisschen geändert hat und so ein bisschen mehr KMU-lastig geworden ist, was ich auch verstehen kann, was glaube ich auch inhaltlich und bei der Zielgruppe, die Abacus anspricht, auch glaube ich etwas mehr Sinn macht. Und für den Bereich haben die jetzt auch, glaube ich, eine ganz gute Agenda zusammengestellt. Und genau, würde sagen, macht auf jeden Fall Sinn vorbeizuschauen, wenn man sowieso in der Ecke ist. Und auch die, wie gesagt, hat sich, glaube ich, eine ganz gute Nische für ihr Thema. Man ist ja jetzt nicht jeder strategisch da und muss Millionen Budgets verwalten, rausgesucht. Also wie gesagt, macht bestimmt auch Sinn, schöne Referenten da einfach mal vorbeischauen, wenn es für einen das ist, was man braucht.
Genau, die SEMSEO ist am 8. und 9. Mai
In Hannover.
in Hannover.
Genau. Was ja immerhin eine Landeshauptstadt ist. Merkt man nicht so, wenn man drin ist, aber soll so sein.
Genau.
Genau.
So.
Dann allerdings kommt ja irgendwann im Winter im wunderschönen Salzburg wieder die SEO kommen. Und du bist jetzt im Fachbeirat, habe ich gelesen.
Genau, wir sind jetzt hier zwar beim 4 Wochen Ausblick. Lass uns mal ganz kurz über den Tellerrand blicken. Die SEOCom in Salzburg findet wieder im November statt. Ich glaube am 25. Und der Oliver Hauser macht es ja mit seiner Get on Top dieses Jahr alleine. Der Christoph hat sich ja aus der SEOCom rausgezogen.
Mit seiner
Und
Frau, mit seiner Frau, die Herz und
ja,
Seele der ganzen Konferenz.
richtig. Und ja, es gab letztes Jahr ein wenig Kritik über die SEOCom, über die Themen, die dort behandelt wurden, wo ich auch sagen muss, war ich jetzt auch nicht so ganz glücklich. Genau. Und der Oliver Hauser hat das einzig Richtige gemacht. Er hat sich einen Fachbeirat reingeholt. Kennt man ja auch von anderen Konferenzen. Und ich finde, es macht auch total Sinn. Und in dem Fachbeirat ist zum Beispiel der Stefan Fischerlinder, der Erik Kubitz, die Irina Hai, Klaus Arendt. Gut, jetzt lese ich ja auch alle vor. Der Bernhard Angeler, der Thomas Ravitzberger von der Get on Top und ich. Und wir haben uns jetzt zum ersten Mal getroffen, auch letzte Woche in einem kleinen Hotel bei Salzburg und haben auch darüber gesprochen, wie die Konferenz aufgestellt sein könnte. Und es war ein ganz toller Tag, fand ich, ein sehr, sehr produktiver Tag. Über die Inhalte darf ich natürlich noch nichts sagen. Aber ich glaube, wir sind schon relativ weit, haben über wichtige Sachen gesprochen, was drin sein sollte, was eben nicht mehr dabei sein darf oder immer wieder Fokus stärker hin soll. Und ich glaube, das wird gut. ich bin davon überzeugt, es wird gut.
Auf jeden Fall glaube ich das auch. Ich weiß ja, war ja nicht so, dass letztes Jahr nicht gut war. Es war einfach nur ein bisschen Verbesserungspotenzial da.
Richtig. Und ja.
Und mal ganz im Ernst, wenn man sagen soll, ist, wenn man im größeren Rahmen oder im Business-Umfeld, also DAX-Umfeld SEO betreibt, ist einfach SMX, das muss. Wenn man eine Konferenz mit viel Herz möchte, und da war es die SEOCom schon immer, also die, wahnsinnig, wahnsinnig viel Herz und Liebe und auch viel Detailinformationen in den Vorträgen, im ganzen Umfeld, im Miteinander. Also ich war immer gerne, habe letztes Jahr zeitlich nicht geschafft, muss mal gucken, ob ich es dieses Jahr irgendwie hinkriege. Ist noch nicht abzusehen, weil es doch eine Ecke ist mittlerweile von Berlin und man muss ja auch ein bisschen Geld verdienen. Aber ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert, muss man ganz ehrlich sagen. Also allein schon mit der Art, wie das Ganze gemacht wird, ist für sich selbst
schon ein Erlebnis. Weil ich jetzt im Fachbeirat bin, ist für alle Münchner einfach so eine Pflichtveranstaltung, weil Salzburg, ganz tolle Stadt, es ist nicht weit bis nach Salzburg und es lohnt sich, wie ich finde. Also es hat sich bis jetzt jedes Jahr gelohnt und ja.
Ja, ist einfach eine schöne Sache. Also auf jeden Fall, wenn man aus dem Umfeld kommt, sowieso. Das ist ähnlich wie SEO Day. Wenn ich im Pott wohne, sollte ich einfach hingehen, weil es vor der Tür und Programm ist gut. Aber selbst wenn man ein bisschen Zeit hat, lohnt sich es nach Salzburg, allein das Umfeld. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also mir hat es immer Spaß gemacht.
Genau.
Genau. Cool. Kommen wir zu den Jobs. Die sind, da haben wir einmal von Aufgesang, die uns angeschrieben haben und haben gefragt, wir könnt ihr mal suchen, die Kollegen suchen nämlich einen SEO-Manager in Hannover. Da haben wir es wieder, die schöne Landeshauptstadt Hannover. Kann man nur sagen, glaube ich, ein spannendes Team, an dem man natürlich was mitbringen muss, wenn sie einen SEO-Manager suchen. Das ist ja, man braucht jetzt hier keinen Trainee oder Anfänger, aber egal, wenn man hingeht, man lernt sicherlich auch noch das ein oder andere dazu. Ist ja jetzt nicht so, dass die Kollegen nicht gerade dafür, also sind ja doch auch bekannt dafür, das eine oder andere Mal ein bisschen kreativ um die Ecke zu denken. Merkt man ja auch an ihren ganzen Inhalten, die sie so in ihrem Blog veröffentlichen, das wir auch schon das ein oder andere Mal hier in der Show entsprechend empfohlen haben. Dementsprechend bestimmt nicht der schlechteste Arbeitgeber, eher bei den besseren und man kann hier sicherlich, wenn man in einem hannoveranischen Umfeld ist, einen guten Arbeitsplatz finden. Dementsprechend, wer aus Hannover ist oder der Gegend oder denkt, er möchte da gerne mal hinziehen, da gibt's ja immerhin auch den weltbekannten Kröpke, habe ich mir sagen lassen.
Wer oder was ist das?
Das ist eine Uhr, an der man sich gerne trifft, so eine Standuhr. Da wird man sagen, das ist der Kröpke, da treffen wir, ist mir letztes Mal passiert, wo wir auf dem Senseo waren, haben wir uns gesagt, wir treffen uns am Kröpke und wir zwei Nicht-Serioaner, die dabei waren, haben uns fast totgesucht, weil dieser blöde Uhr nicht so groß ist, dass man die jetzt in den linken Gebäuden sofort sieht. Wir sind so ungefähr 20 Mal dran vorbeigelaufen.
Alles klar.
Genau, seitdem ist das unser kleiner Running Gag, gehen wir nach Hannover, gehen wir zum Kröpke. Aber ansonsten, wie gesagt, sozusagen in der Mitte von Norddeutschland.
Genau.
Dann haben du suchst noch jemanden.
Ja, ich jetzt nicht speziell, aber eins in eins sucht. Und zwar suchen wir einen Social Media Editor für die Online-Redaktion von GMX und Web.de.
Cool, und der darf auch mit dir Mittagessen gehen.
Der darf auch mit dem Mittagessen gehen, ja. Nee, aber klar, die Online-Redaktion sitzt damit bei uns im Gebäude, hat auch sehr viel natürlich mit mir zu tun und es ist ein tolles Team, es sind tolle Portale, auf denen man arbeitet, ja, also kann man sich auch gleich online bewerben auf der Seite, wird in den Shownotes verlinkt.
Genau, exakt. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Zu verlosen hatten wir nichts heute.
Nee, zu verlosen haben wir nichts. Und am Ende sind wir ja heute ja noch nicht angekommen, weil dranbleiben, es kommt noch das Interview natürlich.
Das stimmt, das stimmt. Aber trotzdem von uns jetzt die Aufforderung, kommentiert, vor allem erklärt uns, wie das funktioniert mit diesem Keywords-Durchschleifen beim SEA, wenn ich kein Analytics, sondern ein anderes System benutze. Das wäre sehr spannend, wenn das einer weiß, wie das geht. Könntet ihr uns auch mal aufschlauen, das wird uns auch sehr helfen, damit wir beim nächsten Stammtisch lustig vor uns hin angeben können. Und ansonsten natürlich Kommentare zu allem Weiteren, was euch so aufgefallen ist. Habt ihr denn schon Produktbilder in den SERPs gesehen? Habt ihr Publisher Bilder in den SERPs gesehen, whatever, von den Themen, die wir da angesprochen haben. Wie habt ihr denn die SMX gefunden und wie sehr freut ihr euch denn jetzt schon auf die SEO-Com? Das ist natürlich alles Themen, die wir gerne in unseren Kommentaren lesen würden.
Und kann man im AdWords-Account seine Conversions tracken?
Genau, wobei ihr glaubt, das kriegt man hin, so viel ich weiß, aber da darf man mich gerne korrigieren, aber ich glaube, das geht grundsätzlich. Aber was ist denn, wenn ich das ja nicht will? Will ja nicht jeder seine Daten nach Google geben. Ich habe mir sagen lassen, es gibt Leute, die wollen das nicht.
Oder was ist denn, wenn man seinen AdWords-Account von einer Agentur pflegen lässt?
Oh ja, das ist dann natürlich genau ein spannendes Thema. Was jetzt nicht heißt, ich meine, aber die sollte dann ja auch über dieses entsprechende Tool eigentlich laufen. Aber okay, es gibt ja alles auf der Welt, wie gesagt. Ich kenne ja auch genug Leute, die ihren Webmaster-Tools-Account bei der Agentur liegen haben.
Jo.
Genau. Exakt. Damit würde ich sagen, sind wir fertig. Wünschen euch schöne 4 bis maximal 8 Wochen, je nachdem, wie schnell wir wieder sind das nächste Mal.
Genau.
Und sehen uns auf dem einen oder anderen Event vielleicht bis dahin.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und noch viel Spaß mit dem Interview.
Genau. Tschüss.
Bis dann, ciao.
So, also, wir haben dieses Mal in unserem SEO-Haus ja eine kleine Besonderheit. Wir haben das Interview getrennt aufgenommen, sonst hätten wir es zeitlich nicht hinbekommen. Ich freue mich sehr, dass wir Christian Solmecke hierzu gewinnen konnten für das ganze Thema Haftung rund ums Linkbuilding sowie diverse andere Rechtsthemen, die wir gerade noch kurz angeschnitten haben. Aber wie immer, kurz erstmal eine kleine Vorstellung. Christian.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Stellt ihr mich vor oder soll ich mich vorstellen?
Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn du das selber machst. Dann ist es einfach authentischer, als wenn
alles
du
klar,
das machst.
Alles klar, ja.
Das Einzige, was man natürlich von meiner Seite aus sagen kann, ist der Abräumer-Vortrag auf dem letzten SEO-Day. Kann man ja so festhalten.
Ja, kann man so festhalten. Ich glaube, es war der erste Pokal, den ich je gewonnen habe. Mein Sohn war ganz begeistert. Der gewinnt diese Pokale immer bei irgendwelchen Skirennen und jetzt hatte Papa auch mal einen riesigen Pokal mitgebracht. Da hat sich Fabian Rosbacher nicht lumpen lassen und mir also wirklich so einen Riesenpokal für den Vortrag auf dem SEO Day gegeben. Ja, und das als Branchenfremder mehr oder weniger. Ja, was kann ich zu mir sagen? Ich bin Rechtsanwalt, spezialisiert auf Internetrecht, Online-Branche und in diesem Segment haben wir auch als eines der Steckenpferde die SEO-Szene auserkoren, die lange Zeit rechtsberatungsresistent war und so ein bisschen im Untergrund operiert hat, aber mittlerweile natürlich auch echte Geschäfte mit großen Kunden macht und immer dann, wenn Verträge auf den Tisch müssen, dann sind auch wir Anwälte mit am Tisch und gucken, was ist hier vorteilhaft für den einen oder anderen SEO oder was ist, wenn der ein oder andere Suchmaschinenoptimierer Mist gebaut hat. Und das Neueste vielleicht kann man auch sagen, ich habe jetzt ein Kapitel geschrieben in dem Buch Suchmaschinenoptimierung von Sebastian Erlhofer und das ist das Rechtskapitel in seinem Buch, das wird also jetzt erweitert unser Rechtskapitel, also da schon mal ein bisschen Werbung für zum Anfang, die neue Auflage ab Mai. Wer das, was wir jetzt heute sagen, nochmal nachlesen will, wird man da auch sicherlich dann finden.
Ja, sowieso ein guter Tipp, das Buch. Also ich habe ja bis jetzt, glaube ich, jede Auflage gehabt. Der ist ja sehr rührig darin, das Ding immer wieder zu aktualisieren und ist ein wirklich sehr, sehr schönes Buch. Also gefällt mir auch sehr.
Ja, und insofern, ich habe auf dem letzten SEO-Day und auch auf dem vorletzten SEO-Day gemerkt, dass das Thema Recht sehr gut ankommt in der Suchmaschinenoptimierer-Szene, weil man sich damit eigentlich nicht so richtig auseinandergesetzt hat und vielleicht auch, weil man ahnt, dass an der einen oder anderen Stelle etwas nicht so ganz sauber läuft oder vielleicht noch ein bisschen optimaler laufen könnte. Und das wird sicherlich auch ein Thema sein, über das wir heute reden.
Sicher. Also ich glaube, das gehört auch zu dem Ganzen, dass das Branche so ein bisschen erwachsen wird. Da muss man sich auch einmal an die Regeln halten, weil natürlich auch die Auftraggeber an der Stelle auch A, intelligenter werden und B, natürlich auch die Schäden, die auftreten können, einfach eine Relevanz haben, die sie vielleicht vor 5 Jahren gar nicht da waren, weil es eh keiner geblickt hat.
Ja klar, ich meine, es gibt mittlerweile Online-Shops, die sind komplett von der Suchmaschinenoptimierung abhängig. Oder ich habe Mandanten, da sehe ich, 95% des Traffics kommt über Google und das natürlich ausgelöst über pfiffige Suchmaschinenoptimierer, die teilweise mit irgendwelchen Black-Hat-Methoden denjenigen nach vorne gepusht haben. Solange der damit einverstanden war und davon wusste, sage ich, okay, aber in dem Moment, wo das dem Kunden nicht bekannt war, kommen wir vielleicht schon in Haftungsproblematiken und sollten auch mal einen Blick auf den Vertrag gucken, wenn denn einer existiert, der da geschlossen worden ist.
Das stimmt. Da sind wir ja eigentlich auch schon beim Hauptthema. Das war ja auch, ging ja relativ stark rum, mit diesem einem Urteil. Warum habe ich es jetzt eigentlich gerade griffbereit, um was es ging mit dieser Haftung beim Link Building, was ja auch auf SEO United entsprechend diskutiert wurde. Und da kam ja dann zu Recht rum, dass jetzt sich zwar SEOs dazu geäußert haben bei dieser SEO United Umfrage, aber eigentlich kein Jurist, der ernsthaft Zustellung nehmen konnte. Das war ja auch unsere Idee hier, dann zu sagen, wir nehmen dich jetzt hier mal mit in die Show rein und diskutieren das mal so durch.
Ja, sehr gerne.
Genau. Also was sind denn die grundsätzlichen Probleme, die es da gibt? Mal gucken, ob ich die jetzt mal schnell finde, wenn man will.
Also, wenn wir jetzt aufs Linkbuilding selbst erstmal gehen, dann ist es ja so, dass in dem Moment, wo ich irgendwo einen Link einkaufe und Geld dafür bezahle, ich das zunächst einmal nicht als kritisch empfinde, in dem Moment, wo der Link im Footer untergebracht wird oder in der Seite einer Webseite. Jedenfalls nicht irgendwie in einen redaktionellen Teil versteckt wird, sondern so wie das früher, sage ich mal, lief. Man hatte also unten in der untersten Zeile einer Webseite einen Link platziert. Das war aus meiner Sicht unkritisch. Solche Links kann man kaufen und da gibt es auch nichts zu befürchten. Aber natürlich hat die SEO- und Link-Building-Szene dazugelernt. Solche Links bringen nicht mehr so viel, wenn auch vielleicht gar nichts, wenn nicht ein bisschen Text drumherum steht. Und das hat in der letzten Konsequenz dazu geführt, dass am besten Links in Blogbeiträgen eingekauft werden. Und da wird es meiner Meinung nach mittlerweile etwas heikel.
Das auf jeden Fall. Also da haben wir ja das Problem mit der nicht gekennzeichneten Werbung.
Ganz
Ganz
genau.
genau,
es ist also so, dass tatsächlich da sogar zweierlei Leute Probleme bekommen können. Einerseits die Suchmaschinenoptimierer, die diese Links für ihre Kunden einkaufen. Andererseits aber natürlich auch diejenigen, die einen Blog oder eine Zeitung, eine Online-Zeitung vertreiben oder anbieten. Also da gibt es ja mittlerweile auch die ganz großen Zeitungen und Verlage, die solche Links verkaufen. Und sobald redaktionelle Inhalte und Werbung, und also eine solche Werbung würde ich eben in diesen Link sehen, sobald die vermischen, dann werden Trennungsgebote, die in den verschiedenen Landesmediengesetzen geregelt sind, verletzt und außerdem dann noch ein Wettbewerbsverstoß zu sehen, denn so verschleierte Werbung ist einfach wettbewerbsrechtlich illegal und kann dann auch teuer abgemahnt werden, jedenfalls dann, wenn das Ganze rauskommt. Und da ist sicherlich der Punkt, dass kaum einer hinter die Kulissen gucken kann und gar nicht weiß, wie ist ein Link zustande gekommen. Schützt aber nicht davor, dass man irgendwann ein Mitarbeiter bei einem großen Verlag aussteigt und sagt, Ätschi, ich weiß da was, die haben mich entlassen, jetzt hetze ich mal, die verkaufen schon seit Jahren Links. Und ich warte, ehrlich gesagt, noch auf die Bombe und auf den Zeitpunkt, wann das platzt. Denn das ist doch auch ein gefundenes Fressen, wiederum für die Medien darüber zu berichten, wie andere Medien Links verkaufen und womöglich in ihren redaktionellen Inhalten gekaufte Beiträge haben, die von Suchmaschinenoptimierern bezahlt worden sind. Also da sind Grenzen erreicht, aber da befinden wir uns im Moment in dieser Gemengelage. Und das ist auch rechtlich nur schwer abzusichern. Jedenfalls soll sich der Suchmaschinenoptimierer vertraglich absichern gegenüber seinen Kunden.
Jetzt haben wir ja zwei Seiten. Einmal der einen, der den Link einkauft und die anderen, die den setzen. Dann mal auf der Seite derer, die die setzen. Da haben wir ja das Problem mit den Gesetzen, die in der Landesmediengesetzen. Also das ist wahrscheinlich dann pro Land auch ein bisschen anders.
Das ist ein bisschen anders, aber im Wesentlichen ist das im Rundfunkstaatsvertrag schon ganz gut geregelt. Es gibt auch noch das Telemediengesetz und es gibt das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Da kann man grundsätzlich sagen, es gibt dieses Trennungsgebot von Werbung und redaktionellen Inhalten und das ist strikt zu beachten. Und wenn Advertorials nicht als solche gekennzeichnet sind, und da gibt es auch klare Regeln, die sollen tatsächlich nicht mit als was war der denn noch? Sponsored Post oder so, sonst würde ich nicht ausreichen. Es muss da schon echt Anzeige drüber stehen. Dann erst ist man auf der sicheren Seite.
Das betrifft jetzt aber hauptsächlich die, die den Link bei sich publizieren. Ist da ein Unterschied zwischen Leuten, die privat einen Blog führen und Verlagen, die als also als unter Presserecht fallen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das Schlimme ist, dass mittlerweile auch die Blogs als Telemedium gewertet werden oder eigentlich schon seit Anfang an des Internets und deswegen auch diese Telemedienvorschriften zu berücksichtigen haben. Ob die sämtliche strenge Anforderungen, wie ein Pressemedium zu beachten haben, das kommt immer ganz im Einzelfall darauf an. Aber wenn ich privaten Internetblog betreibe, vermeintlich privaten, aber täglich blogge und erfolgreich damit bin, dann falle ich auch unter die Regeln, die für die Presse gelten und auch für alle anderen Telemedien gelten. Und dann müsste ich das tatsächlich auch als Werbung kennzeichnen. Und vielleicht noch eins. Links kaufe ich ja in der Regel auch nur bei den erfolgreichen Blogs ein, sodass man fast davon ausgehen muss, dass auch in vermeintlich privaten Blogs tatsächlich die presserechtlichen Regelungen gelten.
Okay, und was sind dann sozusagen die Konsequenzen, die passen? Also wir haben ja noch das Thema mit Beweisführung ist immer ein ganz anderes, aber gehen wir davon aus, eine Beweisführung wäre möglich. Was wären die Konsequenzen, die da den Publizisten jeweils betreffen können?
Also die Beweisführung ist ganz einfach möglich, wie ich es vorhin erwähnt habe, dass jemand aussteigt, irgendwo bei dem Blogbetreiber oder bei dem Suchmaschinenoptimierung petzt. Ja, damit hat man einen Zeugenpunkt, der kann alles bezeugen, damit ist die Sache besser bewiesen, als wir es mit anderen Methoden können. Das ist also Punkt 1, das klappt dann in dem Moment schon. Und die Konsequenzen sind, dass man eine Abmahnung bekommt, vielleicht von einem Mitbewerber, einem anderen Blogbetreiber, oder dass die Landesmedienanstalten darauf aufmerksam werden und Bußgelder verhängen. Andererseits, muss man auch sagen, sind die Landesmedienanstalten da eher träge. Es gab jetzt Berichterstattung über Schleichwerbung in YouTube-Videos von der Künstlerformation YTT. Die sollen mal eine Coca-Cola ins Bild gehalten haben und dafür Geld bekommen haben. Im weitesten Sinne ist das vergleichbar zu Links in gekauften Artikeln. Und da läuft es in der Regel so ab, dass es erstmal eine Anhörung gibt, seitens der Landesmedienanstalten, man dann dazu Stellung nehmen kann, das Verhalten abändern kann und dann in Zukunft das bitte nicht nochmal machen soll, sonst droht Bußgelder in der Höhe von bis zu 50.000 Euro. Das heißt, von Seiten der Landesmedienanstalten droht so mittelmäßige Gefahr, von Seiten der Wettbewerber schon größere Gefahr. Da ist es so, dass die abmahnen können, ihre Anwaltsgebühren ersetzt verlangen können, das sind dann immer ein paar tausend Euro und dann muss eben das Verhalten in Zukunft abgestellt werden, die Links müssen gelöscht werden. Das sind da die Konsequenzen und je nachdem, wie viele Links man gesetzt hat, kann das eine ganz schöne Aufwand werden, wenn man wieder rauskriegen muss. Ich weiß, dass ja einige Suchmaschinenoptimierer derzeit mehr damit beschäftigt sind, ihre alten Links aus fälschlichen Link-Building-Maßnahmen wieder zu löschen, als das neue Links aufbauen.
Das stimmt. Nochmal zu der wenn ein Wettbewerber abmahnt, wen warnt der Wettbewerber ab? Den Publizisten oder den Auftraggeber?
Also ein Wettbewerber kann immer nur seinen eigenen Wettbewerber abmahnen. Das heißt, eine Zeitung kann eine andere Zeitung abmahnen. Ein Schuhverkäufer kann nur einen Schuhverkäufer im weitesten Sinne abmahnen. Jedenfalls einen anderen Online-Händler in diesem Segment, im weitesten Sinne Segment Kleidung. Das heißt also, wenn ich SEO für einen Schuhverkäufer betreibe und dann Links einkaufe in irgendwelchen Zeitungen, dann kann der Konkurrent, der Schuhverkäufer vor allen Dingen denjenigen abmahnen, der die Links eingekauft hat, sofern er eben das rausbekommen hat. Und die Zeitung könnte abgemahnt werden, letztlich von anderen Zeitungen im Wettbewerbsrecht. Und die Aufsichtsbehörden würden dann auch in der Regel erstmal gegen die Zeitung und das publizistische Organ vorgehen. Das wären so die Angriffsrichtungen, die passieren könnten. Aber aus der Praxis ist es auch, dass da zwar viel Rumoren unter der Decke ist, aber große Abmahnungen da tatsächlich noch nicht gegeben hat.
Ja, also ich glaube, das Risiko ist im Moment noch überschaubar, weil ja auch man wird ja auch im Glashaus sitzenderweise mit Steinen um sich schmeißen. Also
Deswegen berichtet vielleicht auch keiner darüber. Habe ich auch schon gefragt, weil ich dachte, naja, wahrscheinlich kaufen die einfach alle Links und deswegen sagt gar keiner was dazu. Ja, finde ich auch interessant, dass das bislang irgendwie nie ein großes Thema ist. Wahrscheinlich machen es einfach alle und deswegen ja, passiert ja im Moment nichts. Und das ist also tatsächlich der Punkt in der Praxis, ist das nicht das große Thema. In der Praxis ist das Thema für uns eigentlich häufiger, ist die Haftung der Suchmaschinenbetreiber. Also da kommen von beiden Seiten sowohl die SEOs zu uns, als auch manchmal Unternehmen, die irgendwie von irgendwelchen Hobby-Suchmaschinenoptimierern beraten worden sind, das muss ich wirklich klar so sagen, die dann auf irgendwelchen Viagra-Seiten Links gesetzt haben, weil es eben schnell geht, dort Links zu setzen und es ist dann wundern alle Mann, dass die Seiten abgeschmiert sind und gegen alle Google-Richtlinien verstoßen worden ist. Und da sage ich, da sind dann auch Grenzen erreicht, da kann man auch Suchmaschinenoptimierer aus meiner Sicht jedenfalls in die Haftung nehmen, da kann man auch so weit kommen, dass man eine Kausalität nachweisen kann, auch wenn das schwierig ist. Warum ist eine Seite abgestürzt? Also ich bin der Meinung, dass das klappt in dem Moment.
Klar, dann nochmal eine ganz spezielle Frage ist jetzt, wenn ich jetzt, auch das soll ja vorgekommen sein, habe ich mir sagen lassen, machen Menschen, was ja auch ein bisschen, glaube ich, dazu führt, dass jetzt so der gemeine SEO in der Rest der Bevölkerung nicht, also in der Netzbevölkerung nicht gerade so beliebt ist, weil die auch so nervige Sachen machen wie Links in Kommentare packen oder in Foren packen. Dann kann ja der Publizist dafür erstmal nichts, weil es ja nicht direkt in seinem Feld. Was ist allerdings mit diesen, wenn ich wirklich einen Kommentar setze, also ich, der den setzt, bewusst, um dort den Link unterzubringen. Also
ja.
Erkennt ja der Blogbetreiber nicht immer, ist ja auch jeder SEO, aber der, der es macht, hat ja eine klare Absicht oder auch im Forum. Das ist dann ja auch, ich mache dann ja auch Werbung auf einer Plattform, ohne die als Werbung zu kennzeichnen. Ja. Wie ist denn da die Rechtssituation?
Da gibt es schon ein Urteil, und zwar zulasten der Rechtsschutzversicherung ARAG. Da hatte ein Außendienstmitarbeiter der ARAG gepostet, die ARAG ist die beste, und als Kommentar, die ARAG ist die beste Rechtsschutzversicherung der Welt. Einmal angefragt, schon kommt die Deckungszusage mit dem neuen Produkt Recht und Heim, ist die ARAG einfach unschlagbar und dann einen Link auf die ARAG-Seite gesetzt. Und da hat das Landgericht Hamburg, meine ich, gesagt, das ist illegale Schleichwerbung und Wettbewerbsrechtsverstoß. Dagegen können sich andere Rechtsschutzversicherungen oder Hauptversicherungen allgemein wehren und die haben auch gewonnen. Dieser Kommentar musste gelöscht werden. Wie ist das Ganze rausgekommen? Der Blogbetreiber, bei dem der Kommentar abgelassen worden ist, der musste die IP-Adresse herausgeben und man sah dann, dass diese IP-Adresse aus dem Netzwerk der ARA stammte und somit konnte man das zurückverfolgen und sagen, hier hat jemand einen Kommentar und einen positiven Link zu seinen eigenen Gunsten abgegeben und der muss auch voll dafür haften, dass es illegale Schleichwerbung und sowas in Deutschland verboten.
Okay, das heißt also, wenn ich jetzt als Firma jemanden beauftrage, so etwas zu tun. Es gibt ja Firmen, die machen so etwas.
Ja.
Auch explizit als Dienstleistung anbieten. Also der Kunde weiß, was er da kauft.
Ja,
also gehen in Foren rein und machen da hier ein bisschen, gibt es ja auch nicht nur unter SEO, gibt es ja auch unter PR-Gesichtspunkten. Also gibt es ja verschiedene Gesichtspunkte, wo sowas gemacht wird. Dann ist dieser Auftraggeber auch dafür entsprechend haftbar, weil es ja in seinem Auftrag erfolgt und er wusste auch, was da passiert.
Das würde ich genauso sehen. Also zunächst einmal haftet der Auftraggeber und in dem Moment, wo er davon wusste, dass da was Illegales passiert, kann er auch keinen Regress bei der Agentur nehmen, denn der hat sich auf den Deal eingelassen und ja, das ist sogar teilweise ganz leicht zu durchschauen. Ich hatte letztens einen Fall, da hat eine Agentur für einen Auftraggeber etwas bei Google Places, das heißt jetzt glaube ich Google Local, gut bewertet einen Shop, sagen wir mal einen lokalen Schuhshop. Und 10 Leute haben diesen lokalen Schuhshop meinetwegen aus Köln positiv bewertet. Witzigerweise hatten aber die gleichen 10 Leute auch noch einen Autoschrauber und Friseur aus Köln positiv bewertet. Und damit war sowas von nachvollziehbar, dass das hier gekaufte Bewertung war. Aber waren 10 Leute, die 3 Kölner Shops alle gleich bewerten. Es war einfach so unwahrscheinlich. Und damit kann man auch beweisen, dass man hier offenbar positive Bewertungen eingekauft hat, wenn es eben nicht gut gemacht ist. Also man wundert sich, über welche Wege denn die Beweisführung funktioniert. Teilweise Dass der Einzelne vielleicht gar nicht damit gerechnet hat oder sich sicher fühlt und sagt, wir sind hier absolut sauber, aber manchmal schaltet Google ja auch erst im Nachhinein frei, Jahre später die Namen der Bewertenden. Sowas gab es ja auch mal bei Google Plus, da hieß dann, weiß ich noch genau, hat Google gefragt, wollen mit ihrem Profil übrigens angezeigt werden? Jetzt wird alles angezeigt, was sie jemals bewertet haben. Wenn man da Ja sagt, dann lässt sich sozusagen sehr schön nachvollziehen, was man alles bewertet hat. Und dann, wenn man dann seine eigene Kanzlei bewertet hätte, wäre es schlecht, weil dann würde man das dort sehen.
Okay, verstehe. Das ist halt immer wirklich lustig. Okay. Okay. Aber das Thema soweit, glaube ich, auch durch. Ist ja ein sehr spannendes. Jetzt hatten wir ja den Sonderfall, dass ja auch Auftraggeber Agenturen in Regress nehmen, weil sie in eine Penalty gelaufen sind.
Ja.
Da ist ja auch mal die Frage der Beweisführung. Also ich glaube ja, seitdem Google ja ab und zu beispielhaft Links nennt, und wenn die dann mit drin auftauchen, wohlgemerkt muss natürlich der Auftrag irgendwie geleitet haben, wir arbeiten Google-konform. Ansonsten, wenn ich was beauftrage, von dem ich weiß, dass es günstig ist, weiß, dass ich da irgendwie sage, mach mal schnell und ich unterschreibe dir hier egal was, dann bin ich sowieso raus. Das ist
gut. Klar. Aber,
es gibt ja auch viele von wegen hier, wir machen super organisch und alles im Brav. Und dann kommt raus, dass halt die Links von Google aus mit in dieser Liste der Beispiele, sind ja immer nur ein paar Auszüge und ein paar Beispiele drin sind. Und wenn die dann da mit drin stehen, würde so etwas, also generell kann man so eine Aussage von Google, dass sie sagen, guck mal, dieser Link ist nicht nach unseren Maßstäben, kann man so etwas als Beweismittel nutzen vor Gericht?
Aus meiner Sicht ja. Also wenn man sagt, dass hier klar gegen Google-Regeln verstoßen ist, zum Beispiel, weil völlig kontextfremde Seiten gewählt worden sind oder man das an irgendwelchen Hardfacts klar machen kann, kann man sagen, diese Agentur hat nicht nach den Standards gearbeitet. Ich glaube, BVDW sind auch Richtlinien rausgegeben worden, wie gute Suchmaschinenoptimierung zu laufen hat. Also auch solche Richtlinien werden herangezogen. Es ist zwar so, dass Google sagt, naja, man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass eine Seite wegen dieser drei schlechten Links abgestürzt ist. Das hat Google jetzt im Statement auch nochmal öffentlich gesagt. Naja, man kann es jetzt nicht auf den Suchmaschinenoptimierer schieben, der diese drei Links gepostet oder besorgt hat, denn das sind ja nur Beispiele. Da wird es noch viel, viel mehr geben. Wir nennen natürlich nicht alle bösen Links, sagt ja jetzt Google. Trotzdem würde ich sagen, wenn man sagt, wir haben nur eine Agentur, die das gesamte Link-Building macht, und hier sagt Google, die fünf sind schlecht, dann muss man nur noch die echten Gründe finden, warum die Links schlecht sind und ob die Agentur das hätte wissen müssen. Und dann kommt die meines Erachtens auch in die Haftung. Schwierig wird es allerdings bei der Berechnung des Schadens. Also das ist für uns immer nur der Kasus Knackes zu sagen, wie viel ist dem, bleiben wir beim Beispiel Schuhverkäufer, der jetzt an Schaden entstanden, weil er 6 Plätze bei Google abgerutscht ist. Da müssen wir dann sagen, okay, in den letzten 3 Monaten hat er so viel Umsatz gemacht, dann kam der Absturz, dann sieht man, wie der Traffic runterging, und wenn dann das irgendwie parallel läuft, bei einem Online-Händler kann man das sogar noch halbwegs messen, wenn dann die Conversion runtergeht, dann kann man das dem Suchmaschinenoptimierer möglicherweise in die Schuhe schieben. In der Regel sehen allerdings deren Verträge eine Haftungsbegrenzung vor, zum Beispiel auf den Auftragswert. Das heißt, dann kann man sagen, okay, der wird jetzt in Anspruch genommen, aber nur in Höhe von 3.000, 4.000, 5.000 Euro, so viel, wie er auch beauftragt worden ist. Und wenn er dann nicht grob fahrlässig war, dann greift sogar eine Haftungsbeschränkung. Und dann ist er fein raus, dass Millionen Schäden möglicherweise angerichtet worden sind.
Okay, ist schon mal, glaube ich, ein sehr praktischer Tipp. Einfach erstmal eine Haftungsbeschränkungsklausel hilft erstmal immer.
Genau, man darf nicht überstrapazieren, man kann nicht reinschreiben, wer haftet für gar nichts, aber es gibt Klauseln, die halten und die sollte ich dann auch verwenden, wenn ich sage, ich hafte nur bis 10 Euro, dann klappt sowas nicht, dann ist die ganze Klausel hinfällig, dann ist die so hinfällig, dass es wieder voll haftet, das wäre also wieder kontraproduktiv. Aber wenn man die rechtmäßigen Sachen wählt, das hängt aber wirklich auch je nach Fall ab, was man da geregelt haben will, dann kann man da schon mal einen Puffer einbauen für den Fall, dass man einen Fehler gemacht hat. Und natürlich ist keiner irgendwie fehlerfrei. Manchmal kommt es auch erst später raus oder man hat irgendwo was nicht gelesen, dass man das jetzt besser nicht mehr machen sollte. Und gerade in der Suchmaschinenoptimierung ändert sich ja auch ständig irgendwie alles. Vielleicht ganz interessant, wo es jetzt vermehrt wieder Abmahnungen gibt, wenn man in Webseiten eines Unternehmens, in die Meta-Tags, den Namen der Konkurrenz reinschreibt. Sagen wir mal, Coca-Cola will den Namen Pepsi in deren Coca-Cola-Blog in die Metas reinschreiben, dann sagen jetzt viele Gerichte, ja, die dürfen abmahnen, weil das eine Verwirrung des Wettbewerbs ist. Und das könnte ja auch ein Tipp von Suchmaschinenoptimierern sein. Ich weiß gar nicht, ob die Meta-Tags schon wieder was bringen. Es gab mal eine Zeit, da haben die überhaupt nichts gebracht in der Suchmaschinenoptimierung. Könnte aber sein, dass es irgendwie ein Quäntchen oder ein Pünktchen wieder bringt. Und dass das eine Empfehlung ist, den Wettbewerbernamen reinzusetzen. Sowas könnte zu einer Abmahnung führen. Dann kamen wir tatsächlich die Fälle auf den Tisch, dass man sich fragt, ja Moment mal, das hat uns doch unsere Suchmaschinenagentur empfohlen. Wer haftet denn jetzt dafür? Und da kann man auch eine Klausel wieder in den Werkvertrag einpacken, dass man sagt, naja, für alle, wir besprechen das alles für euch. Ihr lasst das von euren Anwälten, liebe Auftraggeber, checken auf Rechtskonformität und ob wir das so machen können, ob wir da keine Markenrechte verletzen. Und dann ist wiederum auch der Suchmaschinenoptimierer fein raus, wenn er sich so abgesichert hat. Denn die Namen und Keywörter werden ja teilweise sogar vom Auftraggeber vorgegeben, weil man sagt, hier zu diesem Namen möchte ich gerne gut gefunden werden. Und dann ist es schade, wenn der Suchmaschinenoptimierer dafür den Kopf hinhalten soll.
Ja, also ich meine, so ein Meta-Text bringt zwar gar nichts, aber es ist ja rechtlich auch irrelevant, ob es was gebracht hat oder nicht. Der Versuch,
genau,
auch
auszuprobieren. Ja, aber ich weiß, dass das mal schon mit der Barrierchen her, da war es mal ein Tipp, da war es reinzuschreiben. Ich glaube, es bringt gar nichts, aber es bringt Abmahnungen. Also wenn man da was reinschreibt, und es gibt sicherlich noch den einen oder anderen, der das plötzlich empfiehlt, dann wäre es natürlich schlecht.
Kleines Intermezzo, ist jetzt gar nicht, nur weil es mir gerade einfällt. In dem Shop habe ich ja generell eigentlich Produkte anderer Hersteller drin, also nicht von mir. Wie ist es da eigentlich, also jetzt mal nur, als wenn ich Shopbetreiber bin, namensrechtlich, also ich meine, ich bewerbe dann ja auch einen Adidas-Schuh, wenn ich einen Schuhladen habe, obwohl ich ja nicht Adidas bin, sondern der Schuhladen bin. Man kennt es ja auf der, also ich kenne es zumindest offline rein oft, wenn man irgendwo so einen Laden hat und sagt, ich habe jetzt irgendwelche Markenartikel drinnen, dass so Markenartikel schon sagen, wenn du die drin hast, dann müssen die aber so dastehen und so dargestellt werden, etc. pp. Und das darf man oder das darf man nicht. Wie ist das online?
Also tatsächlich ist es so, dass die teilweise konkrete Vorgaben machen. Je nachdem, wie groß sie sind, können sie sich das auch erlauben, wie im Shop etwas präsentiert werden soll. Dann muss man sich natürlich an diese Vorgaben halten. Ansonsten gilt, wenn ich berechtigt bin, Adidas-Produkte, um bei dem Beispiel zu bleiben, zu verkaufen, dann darf ich auch in den Metatext das Wort Adidas verwenden, denn dann täusche ich den Markt nicht. Es ist ja tatsächlich ein Adidas-Angebot und kein Puma-Angebot. Ein Problem habe ich nur dann, wenn ich einen Adidas-Schuh online stelle und irgendwie versuche, das Wort Puma da noch mit reinzubringen. Immer dann sagen die Gerichte, verwirrt man den Markt, weil Puma wird erwartet und plötzlich ist da ein Adidas-Schuh. Das ist also etwas, was von den Gerichten gar nicht gern gesehen wird.
Verstehe. Und wie ist es eigentlich mit Sachen, also gibt es so etwas wie eine, wenn ich eine Agentur beauftrage, jetzt nicht nur etwas zu tun, sondern auch mich generell irgendwie auf dem neuesten Stand zu haben. Und ich habe jetzt gesagt, ich habe jetzt mal früher Sachen gemacht, was ja auch legitim war, ging ja immer lange Zeit mit Widgets und Links drin. Irgendwann hat Google gesagt, Widgets sind jetzt out. Machen wollen wir nicht mehr. So, das heißt aber, vorher war es okay, jetzt ist es nicht mehr okay, aber die Sachen sind ja noch da. So, muss ich dann meinen Kunden darauf hinweisen und sagen, guck mal hier, wir haben das okay gemacht, es war okay, jetzt hat Google die Regeln geändert, also was ja Google macht. Also muss ich da proaktiv meinen Kunden informieren drüber oder kann ich einfach schweigen?
Wenn ich in einem sogenannten Dauerschuldverhältnis zu dem Kunden stehe, das heißt, der zahlt mir irgendwelche Abo-Gebühren für irgendwelche Upgrade-Leistungen, Dienstleistungen, dann muss man da mal reinschauen, ob ich da auch sowas wie einen minimalen Pflegevertrag mit abgeschlossen habe und dazu verpflichtet war, den Kunden auf den neuesten Stand zu halten. Ist das nicht der Fall, muss ich ihm einmal den Status quo herstellen, die optimale Suchmaschinenoptimierung zum heutigen Zeitpunkt und dann in Zukunft nach mir die Sinnflut, dass es nicht mehr Job des Suchmaschinenoptimierers ist, dann noch die Kunden auf den neuesten Stand zu halten, ist das natürlich auf der anderen Seite ein super Verkaufsargument, wenn man sagt, klar kann ich dir das jetzt optimal darstellen, aber er tut sich nahezu wöchentlich, was Google feilt, laufen an den Algorithmen. Wir müssen da dranbleiben und halten auf dem neuesten Stand. Schließt man allerdings so einen Abo-Vertrag ab, der sehr, sehr sinnvoll ist, muss man auch dafür sorgen, dass man auf dem neuesten Stand ist. Das muss man dann auch letztlich irgendwie sicherstellen.
Ja. Gutes Argument. Also das heißt, wenn ich halt sozusagen so einen Art Betreuungsvertrag habe, bin ich halt auch irgendwo verpflichtet zu sagen, hier haben wir was gemacht, das war damals richtig, habt ihr auch alles abgenickt, aber jetzt sollten wir das dummerweise wieder rückbauen.
Absolut, jedenfalls bei größeren Änderungen gilt das auf jeden Fall, die Einflüsse auf den Kunden haben, wie jetzt zum Beispiel dem Rückbau von schlechten Links oder schlecht eingekauften Links. Ja.
Dann noch so eine Frage, erstmal nur um so Agenturen mal so ein bisschen zu geben, wie geht man damit um? Also ich wäre jetzt Agentur, bin irgendwie mit dem ganzen Thema beauftragt und mache meinen Kram soweit ordentlich, aber man macht zum Beispiel Sachen, die viral gehen, da hat man ja auch nicht hundertprozentig Kontrolle, was passiert. Mhm. Und gleichzeitig aber passiert ja Kunden nochmal alleine los und machen irgendetwas und das ist dann eher schlecht. Wie kann man versuchen, sich da abzusichern? Also macht es Sinn, dass man sagt, guck mal hier, das sind übrigens alle Links aufgrund von irgendwelchen Tools, solches Ahrefs, Google Webmaster Tools, die im letzten Monat neu entstanden sind, die sind von uns, die haben uns nichts zu tun. Ich mich von vornherein abgrenze, damit ich erst gar nicht in Risiko reinlaufen.
Wenn das irgendwie möglich ist, würde ich das machen. Das könnte man zum Beispiel auch über ein Reporting sicherstellen, indem man monatlich dem Kunden mitteilt, das sind die von uns gesetzten Links, damit er da Bescheid weiß. Und wenn er nachher irgendwie gemeckert wird über irgendwelche schlechten Links und es eine Penalty dafür gibt, dann kann man sagen, ja, unsere Links waren das nicht. Tatsächlich ist das für uns Anwälte essentiell, dass wir nachher solche Beweisstücke haben, denn genau mit sowas würden wir nachher auch die Beweisführung führen. Natürlich ist der Katzenjammer immer am Ende groß, wenn eine Seite abstürzt und man sucht immer einen Boomer. Natürlich werden Suchmaschinenoptimierer gefeiert hoch 1000, solange es nach oben geht, aber wenn die Kurve runterrutscht, dann sind die auch die ersten Boomer, die dann haften sollen für das, was angestellt worden ist. Wobei ich ehrlicherweise auch sagen kann, meistens geht es dann nur um die Vergütung des Suchmaschinenoptimierers, die nicht weiter gezahlt werden soll. Schadensersatzansprüche sind, wie gesagt, sehr schwierig durchzusetzen. Soweit mal erstmal grundsätzlich die gute Nachricht. Meistens sind die Läden und dann im Mittelstand auch so klein, dass man diesen Mehrwert kaum messen kann, den die Suchmaschinenoptimierung da gebracht hat. Aber da wird sicherlich Ausnahmen geben, wo man das klar darauf zurückführen könnte.
Genau, und da grundsätzlich Vertragsgestaltung, das hat ja auch sehr viel mit der Haftung zu tun.
Genau, also Vertragsgestaltung, da ist schon mal der erste Schritt getan, dass man mal überhaupt den Vertragsgegenstand festlegt. Auf dem letzten SEO-Day habe ich ja gesprochen über ein Urteil aus Amberg und dann hieß es, der SEO-Vertrag ist ein Werkvertrag. Da schuldet man einen Erfolg und hat dann alle Schiss, dass man jetzt einen Erfolg schuldet, auf Platz 1 bei Google zu sein, zum Beispiel. Sowas könnte man natürlich vereinbaren, wäre aber ganz schön dumm, weil man es ja eben nicht im Einflussbereich hat. Insofern ging es da darum, dass jemand gesagt hat, ich setze 20 Links pro Monat und der hat nur 10 Links gesetzt. Und da hat er tatsächlich gesagt, ja, das ist ein echter Werkvertrag. Fakt ist jedenfalls, man sollte zunächst mal mit klaren Worten reinschreiben, was ist eigentlich Vertragsgegenstand. Das heißt, was schuldet der Suchmaschinenoptimierer und was schuldet meistens dann eben in Geld der Kunde. Damit fängt es eigentlich an und das sollte in einem Schriftstück festgehalten werden und optimalerweise sollte es von beiden unterschrieben werden, dann ist es ein Vertrag. Also das ist mal sehr, sehr schön, dass man überhaupt mal den Vertragsgegenstand aufschreibt, worum geht es hier eigentlich. Das ist was häufig schon von mir als Anwalt am Ende dann vermisst wird, weil so auf gut Zuruf bei vielen kleinen jedenfalls gearbeitet wird. Und dann im Streitfall müssen wir dann irgendwelche Mails nehmen, um rauszuklamüsern, was haben die Parteien eigentlich gewollt. So, und wenn man den Vertragsgegenstand geregelt hat, dann ist noch ein weiterer wichtiger Punkt, die Haftung, wer soll haften für Fehler, die hier gemacht werden. Da kann man, wenn man auch gleichzeitig AdWords mitmacht, auch schön mit was regeln, wenn falsche Keywörter gebucht sind, wenn Anführungsstriche irgendwo vergessen worden sind. Gerade im AdWords-Bereich sind sehr schnell Logo-Schäden angerichtet, wenn falsche Landingpages verlinkt werden. Ich habe das ehrlich gesagt als Kanzlei alles schon am eigenen Leib erfahren, wo auch tausende Euro tatsächlich in Sand gesetzt worden sind, weil alles auf weiße Seiten gelenkt worden ist. Also sowas ist dann peinlich und tja, theoretisch könnte man dann seinen Auftrag nehmen, in dem Falle dann auch in die Haftung nehmen, aber meist einigt man sich so, weil man ja weiter zusammenarbeiten will. Aber da kann man auch eben Haftungsbeschränkungen eben in die Verträge aufnehmen, Rechnungsstellung, wann soll dann so Geld fließen, all sowas kommt in einen optimalen SEO-Vertrag mit rein, damit einfach nachher Klarheit besteht. Das Gute ist, so ein Vertrag, den lässt man sich mehr oder weniger einmal machen, kostet vielleicht 1.000 Euro oder so, aber dann hat man es für die Zukunft immer wieder. Ja, und das ist sicherlich der Vorteil, dass man dann etwas Glasklares hat, auf den dass sich beide Parteien berufen können. Klar, muss ich als Anwalt sowieso immer nur empfehlen, aber ich kann es auch wirklich aus praktischer Erfahrung sagen, für uns das ist absolut sinnvoll, dass man klare Regelungen hat und aus SEO-Sicht mit einer ganz deutlichen, klaren Haftungsbegrenzung.
Klar. Was kann so im On-Page-Bereich passieren? Also da gibt es ja auch alles Mögliche im Feld von Leuten, die sagen, okay, wir machen Analyse mit Verbesserungsvorschlägen bis hin zu, wir gehen in die Programmierung mit rein, was ja dann doch auch schon das Haftungsrisiko massiv erhöht.
Ja, also da haben wir diesen Fall mit den Meta-Keywords, also da wäre ich einer auf die Idee kommen, dem Kunden zu empfehlen, hey, setz doch die ganzen Wörter deines Konkurrenten mit in die Meta-Keywords oder weiß ich nicht, weiß auf weiß, war auch schon mal so eine Idee, die ich gesehen habe, also weiß Schrift auf weiß Grund, das hat auch alles früher mal gemacht. Und da gibt es eben noch so ein paar Methoden, die man on-page versuchen kann, die Namen der Konkurrenten mit draufzusetzen. Davon würde ich abraten, weil wenn man sowas rät, kommt man auch in die Haftung. Das ist wenigstens Minimalwissen, was jeder Suchmaschinenoptimierer haben sollte. Und da wäre er Der berät er seinen Kunden schlecht, wenn der On-Page dazu rät, hier im größeren Spiel irgendwie zu versuchen, Seiten auf Konkurrenz zu optimieren. Wenn es nur um Produkte geht, um eigene Produkte, ist natürlich was anderes. Also das sind so die Fehler, die da passieren können. Ansonsten auch alles Technische, was nicht state-of-the-art ist, wenn man empfiehlt, tausendmal immer wieder auf die gleiche Seite intern verlinken und da keine, weiß ich, Canonical Links einsetzen, also ein paar Grunddinge, die man wissen sollte, dann kann man auch sagen, naja, kein Wunder, dass hier die Fehler passiert sind. Und letztens hatten wir einen Fall, Haftungsfall, da gab es eine Seite einmal unter HTTP komplett aufzurufen bei Google und dann nochmal unter HTTPS. Und das ist irgendwie technisch nicht so gelöst worden, dass das für Google erkennbar war, dass es eine Seite war, also war die Seite komplett mit jeweils 10.000 Unterseiten komplett im Google-Index. Und offenbar ist die nie richtig aus dem Pushen gekommen, weil Google möglicherweise dachte, das wäre so ein Duplicate-Content-Problem. Und das war auch klarer Fehler des Suchmaschinenoptimierers, dass er das voll übersehen hat. Und da sage ich auch, dass das Grundwissen, wofür man den dann im Zweifel auch in die Haftung nehmen kann.
Klar. Ja, das ist definitiv Grundwissen, das sehe ich auch so. Das ist ärgerlich. Also das heißt, da muss man auch schauen, dass man da richtig dabei ist. Das kenne ich natürlich aus dem aus dem Arbeitsalltag halt auch so, dass man da relativ klare Vorgaben macht. Also ich kann eine Sache mal sozusagen aus dem Intern, als wir noch Telekom waren, da waren wir hier intern, da gibt es ja eh keine Haftung, man ist ja intern. Aber da hatten wir das Thema gehabt, dass wir gesagt haben, guck mal hier, ganzen Musical, lass uns mal die ganzen Titel optimieren und schreibt doch einfach rein, also jetzt auf den Alben-Detailseiten, Albumtitel, Künstler, als MP3-Download bei Musical oder irgendwas in der Art. So, und das Ganze mal schön in Brickets geschrieben, also Bricket auf, Albumtitel, Bricket zu, Bricket auf, Künstler, Bricket zu, und haben unten drunter geschrieben, bitte jeweils dann den jeweiligen ersetzen. Also ersetzen, dass dann immer das Album, das jeweilige Album und der jeweilige Künstler drin steht. Als Resultat hatte ich 6 Millionen Seiten gehabt, die alle identisch hießen, nämlich genau, Albumtitel, Künstlertitel, also exakt wie der Wort da drin stand. Und ich dann gesagt habe, ja, was ist denn jetzt das? Ich meine, das hast du ja so angefordert, steht so drin. Ich so, ja, aber weiter unten, du musst die E-Mail halt bis zum Ende lesen. Da stand der Rest. das sind natürlich auch immer lustige Sachen, wo ich mal weiß, man muss halt auch wirklich sehr genau beschreiben und darf halt nicht irgendwie noch Interpretationsspielraum drin haben.
Interessant finde ich vielleicht in dem Zusammenhang die Haftung von irgendwelchen Tools, die du ja auch beschrieben hast. Was ist denn also eine Software, wenn mir gewisse Dinge empfiehlt, zu tun, haften die genauso wie ein Suchmaschinenoptimierer? Da muss man sicherlich sagen, klar ist, dass das ist auch dem Menschen klar, dass eine Software nie so akribisch arbeiten kann wie ein Optimierer, aber natürlich dürfen da auch keine grundlegend falschen Empfehlungen sein, sonst könnte auch der Softwareanbieter in die Haftung geraten. Wenn er sich nicht über seine AGB da abgesichert hat, dann natürlich haben die Jungs, die das anbieten, normalerweise sich auch beraten lassen und dann eben relativ wasserdichte AGB, sodass da dann auch klar ist, okay, wir können hier nur so einen Grundcheck vornehmen, bitte lass alles nochmal von einem Menschen überprüfen, wir können nur Anhaltspunkte da hingeben, was du on-page besser machen kannst oder wo eben noch Fehler sind.
Spannend. Ist ja auch nicht so unüblich, dass man im Bereich, wo man sagt, okay, die Leute sind eher im unteren Bereich von den Tagessätzen oder was auch immer, was sie bezahlen, wenn man da ganz gerne mal seinen Prakti dran setzt und sagt, da ein Tool, mal Analyse, schreib's nochmal in Word und schick's einfach weiter.
Ja, ja klar, die Tools sehen das ja mittlerweile vor. Es gibt ja Agenturversionen, wo die sozusagen White Label sind und wo man dann schnell das Agenturlogo reinsetzen kann. Und das ist halt schon die gesamte Analyse, die einfach nur aus so einem Tool kommt. Aber da würde ich sagen, kommt man dann schon in die Haftung, weil man das einfach links letztlich übernimmt, ohne nochmal im Detail überprüft zu haben, ob das denn alles so richtig ist, was da ein Computer einem vorgeschlagen hat.
Ja, zu Recht. Also ich meine, man nimmt ja auch doch etwas mehr Geld, als wenn man das Tool alleine hätte.
Absolut, nee, das sehe ich genauso.
Cool, aber eine spannende Sache. Nee, also ist per se alles ein ziemlich spannendes Feld und wie ich sehe, bist du da auch sehr gut beschäftigt.
Da kommt also immer mehr. Das ist sicherlich so. Insgesamt, das ganze Internet recht bei uns hier rasant. Da gibt es also viele Abmahnungen natürlich, das ist eher kontraproduktiv. Wir sind dann meistens die Leute verteidigen müssen. Urheberrecht ist dann eine Frage. Was unheimlich gerade gekommen ist, sind natürlich die sozialen Netzwerke. Da die Fragestellung, brauche ich ein Impressum auf Facebook? Wie sieht es mit Gewinnspielen auf Facebook aus? Datenschutzerklärungen, also da würde ich sagen, machen wir vielleicht nochmal ein neues Interview zu, so ein bisschen mehr auf Social Media, da geht also auch sehr viele und auch sehr viele Rechtsfragen, habe ich jetzt auch gerade sogar mein eigenes Buch, das heißt Recht im Social Web, zu rausgebracht, also da sind ja Dutzende, Tausende, Hunderte Fragestellungen noch teilweise ungelöst, aber manches, was man schon jetzt wissen könnte, um da nicht in irgendwelche Abmahnfallen zu tappen. Also das ist auch ein mindestens genauso spannendes Gebiet wie jetzt Suchmaschinenoptimierung. Und, muss ich sagen, da gibt es auch mehr rechtliche Probleme, die offenkundig werden, weil Suchmaschinenoptimierung nach wie vor, wie ich ganz am Anfang dieses Interviews sagte, auch ein bisschen mehr unter dem Radar abläuft. Deswegen gab es da noch nicht solche Erschütterungen und solche Massenabmahnungen wie auf Facebook. Da kann ich mal locker 10.000 Leute abmahnen, die kein Impressum haben, weil ich das technisch schon nachvollziehen kann. Das ist eben bei der Suchmaschinenoptimierung nicht so einfach zu sagen, wer hat hier hunderte Links gekauft, indem man jetzt ab, das rauszufinden, ist sicherlich schon ein Stückchen Arbeit für sich.
Wie geht's denn eigentlich diesen? Es gab jetzt ja zwei Fälle, das ist nochmal was ganz Besonderes, wo in denen Matt Katz gesagt hat, er geht hier gegen Netzwerke vor. Eins hat er konkret benannt.
Ja, hab ich gehört, ja.
Genau. Ich meine, dann ist gilt sowas wie eine rechtlich verwertbare Äußerung.
Ja, doch. Also zumindest würden wir sowas in möglichen Verfahren ranziehen, dass wer ab sofort bei diesem Netzwerk noch kauft, sich sicherlich nicht mehr an die Richtlinien von Google hält. Allerdings ist es auch hart zu sagen, wir sind hier alle nur Lakaien von Googles Gnaden. Was gut und was schlecht ist, bestimmt Google. Das ist sicherlich eine Problematik, die ich für die Zukunft auch ein bisschen mehr kommen sehe, dass Google jetzt einzelne Netzwerke benennt und da so ein bisschen den Algorithmus verlässt. Aber im Moment würde ich schon sagen, wenn Google sagt, das ist ein schlechtes Netzwerk und wer den Netzwerk links gekauft hat, der wird abstürzen, dann sollte man davon die Finger lassen, sollte das seinen Kunden nicht empfehlen, wenn man dann nicht in die Haftung kommen will. Ne? Das sehe ich schon so, auch wenn ich diese Äußerungen als kritisch sehe. Und wenn möglicherweise die Netzwerke selbst vielleicht dagegen vorgehen können, weil sie sagen, Moment mal, was soll das denn? Wir können als Netzwerk doch machen, was wir wollen. Das muss ja nicht mal was mit Google zu tun haben. Ja? Die können doch im Internet verlinken und Aktien machen und sich da austauschen, wie sie es immer wollen. Nur weil Google das nicht gut findet, als ein großer Suchmaschinenbetreiber, darf das noch nicht zu irgendwelchen Äußerungen von den Google-Oberen führen. Aber ich glaube, letztlich haben die nichts gemacht, weil ich schon selber wusste, dass das nicht so ganz sauber war.
Oder die machen was und wir kriegen es halt nicht mit. Man kriegt ja nicht alles mit, was jetzt
das könnte natürlich auch der Fall sein.
Genau, aber ist natürlich schon so ein Ding, wobei andererseits, es geht halt um Google und wer außer Google sollte sich da rechtlich verbindlich irgendwie äußern.
Ja, das ist klar, nur rechtlich verbindlich ist immer so eine Sache. Google sagt, was gut und was schlecht ist, kann man natürlich so sehen, dass man sagt, okay, Google gibt Richtlinien raus und diese Richtlinien, die werden auch vor Gericht vorgelegt und interpretiert. Und wer sich daran nicht hält, hat eben es zumindest nicht Google-konform gemacht. Und wenn der Auftrag war, bringt uns bei Google nach vorne und nicht allgemein in den Suchmaschinen, wie es ja sicherlich häufig der Fall sein wird, wenn man es auch auf Google explizit abstellt, hat man gegen den Auftrag verstoßen, wenn man eben etwas tut, was Google eben nicht lieb ist. Und wenn da dein Netzwerk genannt werden, die denen nicht lieb sind, sollte man die Finger davon lassen.
Spannend. Ja, okay. Gibt es sonst irgendwelche Entwicklungen, die du in naher Zukunft auf uns zukommen siehst?
Also was ich noch sagen kann, was Suchmaschinenoptimierer sicherlich auch immer auf dem Schirm haben sollten, ist, dass zumindest in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, teilweise schnelle Blogs aufgesetzt worden sind, wo schnell Content erzeugt worden ist, um wieder Links zu setzen. Diese Blogs sind teilweise gefüttert worden mit Bildern, mit Inhalten, wo die Urheberrechte nicht sauber geklärt worden sind. Da sind teilweise Texte kopiert worden. Teilweise fehlen auf den Blogs das Impressum. Das ist noch so ein Aspekt, wo wir immer mal wieder Abmahnungen erlebt haben. Dann haben wir ganz üble Arten von Suchmaschinenoptimierung erlebt, wo Sicherheitslücken in WordPress genutzt worden sind. Und dann sind Mandanten von uns, die ganz harmlose Blogbetreiber sind, plötzlich in einen Blog 12.000 Unterseiten reingedrückt worden, mehr oder weniger, mit ganz vielen Links, allerdings in die gesamte Welt, und mit Inhalten aus anderen Blogs. Und abgemahnt worden sind sie eben von diesen anderen Blogs, wenn man sagt, hey, du hast ja Inhalte von meinem Blog. Das sind also so richtig böse Suchmaschinenoptimierer-Methoden. Wer darauf setzt, der muss auch damit rechnen, wirklich ins Gefängnis zu kommen, weil das richtig harte, härteste Datenmanipulation ist und auch die Menschen, denen da was reingedrückt worden ist, größte Probleme haben, weil wir den Gericht erstmal darstellen müssen, die haben hier nichts hochgeladen, die haben ja keine 12.000 Seiten in ihren Blog hochgeladen, der ansonsten nur 10 Seiten hat. Mit Inhalten von irgendwelchen Fremden da. Das sind so die neuesten Auswüchse der Suchmaschinenoptimierung, wo ich sage, da sollte man doch lieber sauber bleiben und davon die Finger lassen. Denn wer da erwischt wird, da geht es richtig ab zur Sache. Und dann sprechen wir hier auch von Straftatbeständen. Aber immer wenn sich was Neues tut, werde ich euch einfach informieren. Ihr habt wieder was Aktuelles zu berichten und ich erzähle gerne davon bei euch.
Eine Sache habe ich dann. Das klang jetzt natürlich, immer Hacking ist natürlich sowieso Straftat. Also das hat jetzt nichts mehr mit Abmahnung zu tun. Da ist man ja auf einem komplett anderen Level schon wieder unterwegs. Aber es gibt jetzt ja doch trotzdem ab und zu mal diese Geschichte, dass Leute sagen, okay, wir, was ich persönlich moralisch äußerst verwerflich finde, aber es gibt es ja, dass Leute sagen, wir machen ein Negativ-SEO. Erstmal davon abgestehen, ob das funktioniert und wie es funktioniert, aber dass jemand sagt bewusst, ich buche eine Dienstleistung, bei einer Agentur oder beim Dienstleister, wie auch immer, der einfach sagt, okay, ich sorge dafür, dass eine andere Seite aus dem Index fliegt, also ich bewusst ihr Schaden zufüge, weil ich diese Konkurrenz mit schlechten Links beschieße. Also das kann ja rechtlich auch nicht so ganz sauber sein.
Nein, das Behinderung des Wettbewerbs, das ist auch nach dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb verboten. Da gab es diesen Fall SEO-Erpressung sogar. Da hat jemand gesagt, pass mal auf, ich glaube, das war so ein Kinderschulladen. Entweder du gibst mir Geld, 5.000 Euro wollten die haben, oder wir setzen ganz viele Badlinks, die haben natürlich dich noch eingelassen. Und dann konnte man richtig nachsehen, wie diese Seite abgestürzt worden ist, weil sie eben ganz viele Badlinks hatte, ganz schlechte Links von irgendwelchen russischen Seiten, von irgendwelchen Viagra-Seiten. Und tatsächlich hat das zum Absturz geführt. Auch das ist eine Straftat. Das ist auch tatsächlich zivilrechtlich im Wettbewerbsrecht relevant und das wird auch zu Schadensersatzansprüchen führen. Also auch da die Finger von lassen, bloß nicht diese, schon gar nicht das als offizielle Dienstleistung anbieten. Da sitzt man also tatsächlich auf Wackelstuhl und dann kann man seine Arbeit richtig machen. Also da würde ich auf keinen Fall draufsetzen.
Cool. Gut, dass wir das mal nochmal gerade kurz geklärt haben. Ist mir nur gerade noch so in den Sinn gekommen, weil ich dachte mir auch, das ist ja, kann ja nicht rechtens sein.
Nee, sehe ich genauso. Also da, bitte nicht draufsetzen.
Cool. Nee, dann sind wir auch ziemlich am Ende, oder fehlt noch irgendwas?
Nee, das war eine ganze Menge. Ich könnte ehrlich gesagt natürlich noch Stunden erzählen, aber wir wollen das erstmal sacken lassen. Ich weiß es noch vom letzten SEO-Day, der war es ja nur allzu lang, viel schon die Kinder da runter und dachte ich, müsste ich nochmal in meine Verträge gucken, habe ich denn hier wirklich eine Haftungsgrenze drin? Da wollen wir doch allen erstmal Zeit lassen, jetzt ein bisschen ihre Dokumente durchforsten und dann machen wir es lieber portioniert, lieber in naher Zukunft nochmal.
Cool, okay. Dann würde ich sagen, beenden wir das hier an dieser Stelle. Ich bedanke mich.
Ja, sehr gerne.
Cool. Dann bis dahin, gell? Tschüss.
Bis dahin, mach's gut. Ciao.